der einfachste Weg, einen anderen Mensch glücklich zu machen, gib ihm was Gutes zu essen. Weil Essen grenzt keinen aus. Ja? Also mit dem Essen kriegst du alle Menschen immer, weil jeder von uns muss das machen. Und diejenigen, die es halt nicht tun, die verhungern. Punkt. Das war natürlich toll, dass wir dann die 16 Punkte Gourmillon und Stern Michelin hatten. Das war eine ganz wilde und verrückte Zeit. Nur ich muss halt wirklich sagen, mit 26, ich war da kein guter Küchenchef. Um andere Menschen anzuleiten, brauchst du auch so eine gewisse Souveränität und, glaube ich, auch so ein bisschen Erfahrung. Und ich glaube, das ist gerade so mit Anfang 20 ist es, glaube ich, echt schwierig, wenn du dann sagst, du hast irgendwie plötzlich 22 Angestellte. Ohne Schmarrn.
Du kannst den Wein entweder schütteln und schauen, was passiert, oder du machst es wie Christian Lohse und schüttelst das Glas hoch. Dann riechst du gleich mehr.
Oder an die Ralf. Freude.
Oder an die Freude. Kannst du das anspielen?
Können wir da mal irgendwie, haben wir da irgendwie die Möglichkeit?
Moment, warte. Hier. Nein, können wir nicht. Können wir nicht.
Aus der Gurgel durzt ein Schrei. Shit's nein.
Grüß Gott, ihr lieben Traubenversteher und kultivierte Rebensaftvertilger. Wir melden uns wieder aus dem allseits bekannten Kolonnenstudio im Herzen des Weinfasses und Dekanterbodens. Und damit begrüße ich meine beiden pilzresistenten Tanninbeisitzer, Piwi, Sebi, Sebastian, Weinprinzessin und Thomas, Mostgewicht, Maische, Mühlnickel.
Hast du Mostgewicht gesagt? Sag mal, da haben wir einmal Publikum und du flippst ja komplett aus.
Mostgewicht, das ist immer so spontan eingefallen. Ich fand das total toll, das ist passend.
Aber denk dran, wir haben Publikum, du musst dich heute benehmen.
Ja.
Nicht wieder hier deinen Pelz zeigen und so weiter wie letztes Mal, also lass es lieber.
Oh, der war gut, oder?
Nee, der war nicht gut.
Doch, der war super.
Oder du kannst einen Spagat machen, den darfst du hier heute nochmal machen, wenn du möchtest. Der war auch toll.
Mal gucken, beim dritten Wein vielleicht. Ja.
Dietmar kann Spagat, ich würde auf Dietmar Spagat freuen. Also mit Mitte 60 noch Spagat, das ist schon wirklich krass.
Da ist mir vor Schreck gleich die Schminke aus der Hand gefallen.
So, das heißt also, was du schon benannt hast, wir haben Publikum. Hallo Publikum! Yeah. Wir sind wieder zu unseren alten Tradition zurückgekehrt und haben wieder Publikum, denn das war ja damals tatsächlich unser Konzept, zu sagen, das war der Start. Es fing mit Publikum und dann kam Corona, genau. So. Aber nichtsdestotrotz, wir haben ja unseren Gast heute. Und diesen Gast wollen wir nicht länger warten lassen. Oder Sebi, hast du noch was zu sagen?
Nee, let's fetz.
Ah, geil. Super. Unser Gast ist ein echter Küchenprofi mit einer beeindruckenden Karriere. Er wuchs im Wertheimer Stadtteil Sachsenhausen auf. Seine Leidenschaft fürs Kochen wurde ihm quasi in die Wiege gelegt. Schon seine Eltern betrieben in Wertheim ein Gasthaus namens Engel, das sich seit über 125 Jahren im Familienbesitz befindet. Schon früh absolvierte er seine Ausbildung beim Küchenchef Otto Ho und sammelte später Erfahrungen bei bekannten Köchen wie Stefan Marquardt und Harald Wohlfahrt. Mit nur 26 Jahren wurde er im Grauen Haus in Österreich-Winkel als Küchenchef mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Mit 26 Jahren war er damit der jüngste Sternekoch Deutschlands. Kurz gesagt, Ralf Zacherl ist ein leidenschaftlicher Koch, der mit viel Erfahrung, Humor und Herz bei der Sache ist, sowohl in der Küche als auch im Leben. Bekannt im Fernsehen unter anderem aus Die Kochprofis, Planet Cook, Kerner oder Lanz kocht, die Küchenchefs, Stammjuror bei Masterchef auf Sky One und so weiter. Aber er ist auch ein Mensch mit großem Wiedererkennungswert, Brille, Bart und ein Timbre, welches man sofort erkennt. Allerdings gibt er selber zu, hört er seine eigene Stimme zwar nicht so gern, schon gar nicht auf dem Anrufbeantworter, aber vielleicht liegt es daran, dass er sie ständig hört, während er mit seinen zwei anstrengenden Katzen spricht. Zwei Kater, die wahrscheinlich die wahren Herrscher im Hause sind. Seine Liebe zu Popcorn Hawaii ist legendär und er bezeichnet sich selbst gern als Koch für Hausfrauen. Wahrscheinlich, weil er weiß, wie man es gemütlich und lecker macht. Er ist ein echtes Kneipenkind, Milchtrinker und hat einen riesigen Gemüsegarten, in dem er es liebt, Artischocken zu ernten. Das ist für ihn fast schon wie ein kleines Abenteuer, bei dem er sich fühlt wie ein echter Gemüseentdecker. Schon im Kindergarten konnte er sich mit 5 Jahren seinen heißen Kaber selbst machen, sehr zum Leidwesen seiner Mutter. Und ja, er spült tatsächlich mit Fairy Ultra, aber nur das Grüne. Zacherl ist zur großen Freude von Thomas, Anhänger des FC St. Pauli.
Yay.
Karriere? Eigentlich wollte er nur kochen. Groß rauskommen war nie sein Ziel. Er liebt Äpfel. Und was er gar nicht mehr leiden kann? Süßkartoffelchips, Currywurst und weißer Pfeffer. Denn nach dem Mahlen riecht es eher nach Erbrochenem. Kurz gesagt, Ein badischer Franke, ein echter Genussmensch mit einem Herz so groß wie der Schwarzwald und einem Humor, der so trocken ist wie ein fränkischer Bierkrug. Die perfekte Symbiose aus Gemütlichkeit, Schlitzohrigkeit und eigenen Augenzwinkern. Ein Mann, der das Leben liebt, gern kocht, seine Katzen und Artischocken verehrt und sich selbst nicht allzu ernst nimmt. Herzlich willkommen, Ralf Zacherl. Hey!
Wow, vielen Dank.
Sehr gerne.
Nein, das ist, ja, ich kenne ja euren Podcast und ich war sehr gespannt auf die Begrüßung. Wirklich.
Das ist schon so ein bisschen, da, wo ich selber dann langsam so ein bisschen Schweißausbrüche kriege, wenn jemand sagt, so, ich kenne euren Podcast.
Signature.
Ja, ja. Und dann schon gespannt ist, was dann so sagst.
Ja, wenn es dann rauskommt.
Ja, ja.
Ich hab's dir ja geschrieben. Ist das diese Woche passiert? Ohne Scheiß. Ich saß diese Woche im Motel One hier in Berlin im Tiergarten. Steige morgens in den Fahrstuhl. Im Fahrstuhl steht Max Giermann. Und ich bin ja vollkommen schmerzbefreit und sagte, wir haben einen gemeinsamen Freund, Gregor Meile, wir ja auch. Mhm. Gregor verbindet alle Menschen scheinbar miteinander. und sagte, du sollst immer schon mal in den Podcast kommen. Und sagte, ja, ich kenne euch, aber ich komme nicht. Aber ich sehe immer das positiv, erkennt uns.
Schön, aber schön, dass du da bist. Schön, dass du, nachdem du es gehört hast, gesagt hast, ich komme trotzdem.
Ach du, ich meine, ich habe gehört, hier gibt's umsonst Wein. Also da hast du mich, da habe ich mich schnell selber überredet.
Du kannst einen bestellen, wir kaufen ihn, ist ja perfekt.
Ja, voll. Wobei, schön.
Wir hatten schon gestern, die es stärker ausgenutzt haben von den Preisen her. Insofern danke, du bist ein sehr freundlicher Gast zu uns.
Du, man kann auch mit einfachen Sachen gut kochen.
Das stimmt.
Stimmt.
Und du hast das Thema Silvaner uns sozusagen mehr oder weniger offeriert. Warum Silvaner?
Habe ich mir die ganzen eure Liste mir angeguckt und da fiel mir auf, ey, da fehlt Silvaner. Die haben noch nie was mit Silvaner gemacht.
In 77 Folgen bislang.
Ja, genau. Und ich hatte, also ohne Schwein, ich habe jetzt auch irgendwie die letzten 40 Jahre nicht so super viel Silvaner getrunken, aber ich hatte vor 4 Jahren hatte ich wirklich so eine für mich ja, das war eine Wiederbelebung, eine Entdeckung. Das war einfach so ein total schöner Moment, denn wir waren in Franken auf einer Weinreise unterwegs. Blöderweise hatte ich am Tag davor Geburtstag. Dann haben wir bei Max Müller wirklich sehr lange getagt, wirklich sehr, 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 sehr lange. Dann sind wir so nach 2,5 Stunden wieder aufgestanden. Frühstück war dann auch sehr kurz und dann mussten wir mit dem Bus, sind wir direkt zu Wirsching gefahren, Weingut Wirsching, und standen dann direkt, also das war im Januar, es war 8:30, es war so richtig, richtig bitchy kalt, du hattest halt wirklich noch so einen schönen Kater, wahrscheinlich auch noch einiges an Restalkohol. Und dann haben wir im Julius Echterberg einen Silvaner getrunken, Anfang 2000, also der war damals irgendwie 18 Jahre gereift. Und das war so, du hast so die ersten 2 Schlucke getrunken und plötzlich hattest du wieder Glanz im Auge. Der Kater war weg und du hast direkt so das zweite Glas nachgedrückt und der Tag war dein Freund. Und das war einfach, wo ich dachte, ey, Silvaner kann so viel, weil normalerweise sagt man ja immer so, trink halbtrockenen Riesling so als Reparaturwein, das geht super. Oh, mit Silvaner klappt das Bombe.
Oh, nimm mich mit in dein Leben, das gefällt mir sehr. Das klingt genau nach meinem Leben. Sehr gut.
Ja, ja, du, ich habe ein schönes Leben. Also ich bin mit meinem Leben wirklich sehr d'accord.
Apropos schönes Leben, wollen wir einen haben?
Ja.
Ja, fangen wir mit dem ersten an. Das macht immer bei uns
die Weinprinzessin.
Ja, ich habe hier gerade schon mal in unseren kleinen Beutel hier reingegriffen und habe hier so ein schönes Säckchen, da steht Dietmar drauf und da würde ich mal, das ist jetzt Zufall.
Ah.
Das ist Zufall. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, aber wir probieren den einfach mal, einen schönen Silvaner, den du mitgebracht hast und das Geile ist, der hat einen Schraubverschluss.
Ja.
Das heißt, ich muss mich nicht wieder blamieren mit dem Dings.
Genau.
Ich mache ihn trotzdem auf.
Klingt schon mal nach Schraubverschluss.
Gebe ihn dir rüber.
Aha.
Und lange Arme. Und für unsere Rebenromantiker hier hinten im Publikum bringe ich gleich mal die anderen Flaschen, ja?
Ja.
Rebenromantiker. Ja, in Franken hatten wir ja schon mal ein Thema, das war Bacchus mit Stefan Marquardt, deinem alten Freund und Kupferstecher. Mhm. Da hatten wir auch sehr, sehr viel Spaß und Stefan musste wiederkommen, weil er hatte uns damals im Podcast erzählt, wir müssen es einmal live machen, weil er möchte mit uns Bänke heben. Und dann hat er mit uns, also wir haben uns dann bei Steffi Döring im Weinladen getroffen, auch damals mit Publikum, und am Ende der Sendung sind sehr, sehr, sehr viele Gläser bei Steffi im Laden zu Bruch gegangen, weil Stefan mit uns ein komisches Spiel gespielt hat, wo man am Ende auf dem Spiel steht.
Dieses komische Lied, ja.
Genau,
ja, richtig. Ja, das hat er mit uns früher auch oft. Ja, das Stefan ist halt ein sehr, sehr kreativer Mensch.
Ja. Das Problem war nur an der ganzen Geschichte, dass was wir vorher nicht bedacht hatten, dass Steffi gusseiserne Tische hatte. Und diese Tische zu heben, war sehr schwer.
Auf dem Stuhl stehend. Das
genau, richtig.
Ja, aber zum Nein, zum Nein. Hat er
immerhin gehört. Mussten sie die Gläser nicht mehr abwaschen danach.
Ja, das...
So. Wir warten erstmal so ein bisschen darauf, bis schon alle den Wein haben. Bevor wir prosten zusammen, bevor wir trinken. Es gibt bei uns, das ist auch immer Tradition, jeder hat einen Trinkspruch. Und mein Trinkspruch ist ein Ausspruch, den du mal getätigt hast, nämlich ein guter Koch ist ein fauler Koch. Was auch immer du damit meinst, wir werden sehen.
Das kann ich euch gerne erklären.
Prost, ihr alle.
Prost.
Prost.
Ich möchte noch mal kurz die Gläser preisen. Ich mache das neuerdings gerne. Wir haben ja neuerdings Gläser hier aus der Josephinenhütte. Weil Billy Wagner vor 2 Folgen der Meinung war, wir haben ganz schlechte Gläser. Da hat er schon selber welche aus seinem Laden mitgebracht. Hat danach in der Josephinenhütte angerufen und hat gesagt, die haben da einen total geilen Podcast, aber die Gläser sind eine Katastrophe und seitdem haben wir neuerdings gute Gläser. Danke, Billy.
Danke, Billy. Also die Gläser sind wirklich wunderbar.
Nee, mehr als 3, aber weniger als 25. Wer hat Anne in die erste Reihe gesetzt?
So, gut. So, kommen wir mal zu dem, was wirklich wichtig ist, nämlich der Wein hier.
Da kommt ja mehr Luft und dann schmeckt er besser. Du riechst ein bisschen mehr. Mhm. Also das haben wir bei Christian Lohse gelernt. Achtung.
Ja.
Du kannst den Wein entweder schütteln und schauen, was passiert. Also mit links kann ich das lustigerweise nicht, nur mit rechts. Oder du machst es wie Christian Lohse und schüttelst das Glas so. Dann riechst du gleich mehr.
Genau. Und wenn du ein richtiges Reel damit machst, hast du mindestens 2 Millionen Aufrufe, so wie wir.
Ja.
So. Gut, kommen wir mal zum Wein. Was sagt denn dein Gaumen dazu?
Er hat hinten ganz schön Säure. Mhm. Mhm. Was für Silvaner eigentlich untypisch ist. Muss ich jetzt noch mehr sagen?
Ja.
Nö, musst du nicht.
Also dort darfst du eine Antwort darfst du geben. Schmeckt er dir?
Noch nicht.
Das kommt gleich. Noch sind wir blind.
Habt ihr etwa schon ausgepackt?
Wenn ich ehrlich bin, finde ich den noch relativ verschlossen. Ja, Mineralität ist wunderbar da. Er ist balanciert. Hinten hat er mir ein bisschen viel Säure. Mhm.
Könnte man darauf schließen, dass es wahrscheinlich noch ein sehr junger Wein ist?
Ja.
Könnte man.
Mhm. Ich finde, er könnte so ein bisschen so ein Alvarinho aus Portugal sein. Sehr spritzig.
Mhm.
Sehr frisch. Frage.
Portugiesischer Silvaner.
Portugiesischer Silvaner. Weinprinzessin, wie schmeckt er dir?
Ja, er schmeckt mir sehr gut. Er riecht so ein bisschen wie so ein Zitronenstangenwassereis, was man in der Mitte so durchgeknickt hat als Kind. Kennt ihr vielleicht noch.
Ah.
Und ansonsten, finde ich, ist da auch noch ein bisschen Abrieb vom Papayakern.
Ja, den Papayakern habe ich auch sofort gespürt. So. Frage ins Publikum auf einer Skala von 1 bis 5. Wer findet, er ist eine 1? 1 ist schlecht. Wer sagt, er ist eine 1? Wer sagt, er ist eine 2? Wer sagt, er ist eine 3? Oh, bei 3 gehen schon diverse Hände hoch, mindestens die Hälfte. Wer sagt, es ist eine 4? Einmal. Wer sagt, es ist eine 5?
Hier, 5.
5 ist hinten beim Stangeneis. Okay, er ist eher so eine 3. Naja, immerhin eine 3.
Ich wäre auch für eine, 3. 3? 3.
Ja.
3.
Okay. Naja, dann haben wir eine 3.
Gut.
Sieben, was hast du denn mitgebracht?
Silvaner ist ja tatsächlich Silvaner. In dieser ganzen Region, ja genauso wie zum Beispiel Bacchus, eine Rebsorte, die ja dort sehr vertreten ist. Beim Rotwein aus der Gegend, wo ich diesen Wein her habe, ist zum Beispiel der Tauberschwarz sehr bekannt, was im Grunde genommen nur 14 Hektar zum Beispiel hat auf der gesamten Welt. So, hier kommen wir jetzt zu einem Weingut, das ist ein Kollege von dir. Ein Kollege von dir, der dort ein großartiges Restaurant hat, gleichzeitig aber verbunden mit einem Winzerhof. Und das heißt Winzerhof Stahl. Und die Stahlweine sind relativ bekannt. Natürlich jetzt, wenn wir mal sagen, wir haben hier einen Wein, der noch sehr jung ist.
Ist das bei denen auch ausgebaut im Stahltank dann?
So, Winzerhof Stahl, Christian Stahl, hat mittlerweile auch Gourmillon 2 Hauben bekommen, hat, wie gesagt, sehr viele Weine mittlerweile auch, nennt er sein Eigen, ist ein ganz, ganz, ganz kleines, ein ganz kleiner Winzerhof in einem ganz kleinen Ort, Auenhofen. Und den habe ich besucht, weil es nicht weit von Röttingen entfernt ist, wo ich gerade derzeitig arbeite. Und das ist wirklich sehr schön und sehr speziell.
Ralf kann kaum noch an sich halten. Geht's dir gerade schlecht?
Nein, ich find's total lustig.
Und das ist ein Silvaner aus 35 Jahre alten Rebstöcken. Dort gibt es also für die ganz großen Spezies eine Tonmerkel, Schotter. Und das ist noch ein sehr junger Wein, das ist nämlich ein 223er Best of, nennt sich der, Silvaner von Christian Stahl. Und ich dachte mir einfach so, aus der Region, wo ich gerade arbeite, hole ich was. Und
das würde ich niemals tun. Ich arbeite in der Region Berlin, da würde ich niemals einen Wein von mitbringen. Das würde mir nicht einfallen.
Ihr dürft jetzt auspacken im Publikum, wer noch nicht hat.
Best of 2023.
Jawohl.
Schreiben die das selber drauf oder hat das jemand gekürt, dass die da Best of 2023 sind?
Nein, das ist die eigene Linie Best of aus den...
Also du kennst den Stahl.
Also den Winzer kenne ich. Was mich gerade wundert, wo sind die 13,5 Volumenprozent? Weil der so, also durch diese Säure ist der halt, kommt der so leicht rüber. Mhm. Aber das ist auch so...
Ich glaube, es liegt dann, wenn du das zweite Glas hast. Dann merkst du...
Aber es stimmt, man, also viel, wirkt viel leichter.
Ganz also der erste Schluck, das war so, wo du dachtest, ja, so ein schöner Terrassenwein, so
8%, eine Flasche.
Ja, so 12% hätte ich mir schon gegeben, aber dass er.
Aber ich finde es faszinierend, dass du sagst, er hat so viel Säure. Ich empfinde das gar nicht als so viel Säure, weil ich bin nämlich sehr säuresensibel und da habe ich wenig Probleme mit.
Ich finde schon, dass der Säure hat.
Er hat Säure. Ralf, du hast recht, er hat Säure. Ich weiß nicht, was Dietmar da redet.
Ich weiß immer, was mein Hals sagt. Manchmal bei viel zu viel Säure schnürze ich mir der Hals.
Machen wir es anders.
Er meint mal zum Beispiel Julius Echterberg, dass sie die Böden so basisch, dass überhaupt keine sauren Weine darauf irgendwie wachsen können. Deswegen sind die Rieslinge vom Julius Echterberg auch immer so bekömmlich. Sagt Wirsching zum Beispiel.
Wer von euch findet, er hat viel Säure? Hände hoch? Ja, da gehen viele Hände hoch. Dietmar, du hast keine Ahnung. Wahnsinn. Krass.
Vielleicht bin ich ja säureresistent geworden.
Ja, ich finde
ja
schon, ihr habt mit Sicherheit das beste Publikum heute eingeladen.
Ja. Mindestens das beste Live-Publikum, seit wir das letzte Live-Publikum hatten. Also mindestens. Das letzte war doch der Skandal hier mit Jörg Meier, ne?
Das war kein Skandal.
Das war ein Skandal. Aber da reden wir was anderes drüber. So, ich schenke mal nach, Ralf. Du wolltest ja heute was trinken.
Ja, damit.
So,
ist aber ein guter Einstiegswein, komm.
Ja. Das ist ein wunderschöner Einstiegswein.
So kann man es auch
sagen. Nee, ich meine, das ist ja auch schön, wenn man genau weiß, wir können es noch steigern.
Ja, bin ich gespannt.
Ich bin mir sicher, dass wir uns steigern.
Ich bin mir nicht sicher. Ich habe ja gut, wurscht. Da kommen wir später drauf.
Ja, wir steigern uns noch. Ralf, wir haben uns dieses Jahr kennengelernt durch Gregor. Du hast ein ganz cooles Kochevent gemeinsam mit Gregor gemacht, Gregor Meile.
Mhm.
Für die jetzt nicht wissen, von wem Gregor ich rede. Wir waren in Kiel, ich glaube im März war das.
Im März war das, genau.
In Kiel. Du hast 6 Gänge gekocht.
Na, also ein Gang, ich muss sagen, also 5 Gänge habe ich irgendwie halt komplett halt mir ausgedacht. Der 6. Gang, der kam von Gregor und ich musste ihn dann umsetzen. Ja. Aber das war schon so, das haben wir zusammen gemacht.
Und ich fand diesen Abend sensationell, weil Gregor, ich dachte, der spielt da 2-3 Lieder, als ich das vorgelesen hatte, aber der hat ja wirklich ein komplettes Konzert gespielt.
Es war wirklich, also das war wirklich so ein Gänsehautabend. Also du hattest im Endeffekt, also wir saßen da im Kaisersaal im Kieler Yachtclub. Mhm. Das ist wirklich irgendwie wunderschön. Dann war in der Mitte eine Bühne aufgebaut, die ganzen Tische und Bänke halt sternförmig von der Bühne weg.
Mhm.
Gregor macht ja auch wirklich einen richtig trinkbaren, richtig tollen Wein.
Aber schon oft hier getrunken.
Er hatte seine Weine dabei. Und dann war Gregor auch wirklich mit seinen Jungs und Mädels da. Und du hast halt wirklich so ein komplettes Konzert bekommen. Wir waren 80 Leute. Und das war halt super intim. Du hattest tolles Essen, tolle Weine und halt richtig geile Mucke. Und in einem Ambiente, also mit großen Kerzenleuchtern und so, das war schon, boah. Ja, also das ist halt, da liebe ich halt meinen Job, dass du halt solche Sachen halt irgendwie begleiten darfst oder halt veranstalten kannst. Das ist einfach ein Traum.
Macht ihr damit weiter?
Geplant ist es. Also wir sind ja dann von Kiel, das war ja das Lustige, wir waren dann wirklich ganz oben an der Küste, ab und zu ein großer Pott vorbeigefahren und dann haben wir direkt am nächsten Wochenende haben wir das gleiche im Pitztal gemacht, am Hochzeiger auf 2000 Meter. Und da hattest du dann Schnee, Pistenraupen und halt auch ein ganz anderes Publikum. Da hatten wir dann, wir haben das gleiche da im Hochzeiger, das ist normalerweise ein SB-Restaurant, 1200 Plätze, also ein kleiner Teil abgesperrt. Also es war so eine etwas andere Atmosphäre, hat aber vom Charme war der gleiche Charmefaktor. Mhm. Auch wunderschön.
Mhm. Was machst du derzeit für Projekte?
Ich war jetzt die letzten 9 Tage eigentlich komplett unterwegs. Wir waren jetzt, ich hatte noch einen Kochkurs in Berlin, danach sind wir ins Tannheimer Tal nach Tirol gefahren, haben im der Laden heißt auch Engel, super schönes Wellnesshotel. Da haben wir so eine kulinarische Woche halt begleitet und ich war mit meinem guten Freund Mario Kontaska da. Mhm. Wir hatten zum Beispiel letzten Montag, da startete die Woche und da haben die mittags so ein kleines Streetfood-Fest gemacht und das war wirklich so, das war auf 90 Leute begrenzt. Und die 90 Leute, 86 davon, haben wirklich ab 13.30 Uhr mit uns Polonaise da getanzt auf der Straße. die nicht mitgetanzt hatten, die haben es halt gefilmt. Also es war eine Stimmung wirklich zum... wir haben da wirklich eine Woche halt wirklich so ein bisschen den Baum abgebrannt. Wir sind dann Freitag vom Tannheimer Tal zurück nach Berlin. Letzten Freitag, wir machen im Schmitz und Co. ist unser Restaurant hier in Berlin, da machen wir immer eine Pokal-Warm-Up-Party. Und das ist auch so ein tolles Veranstaltungsformat, weil eigentlich spielen wir mit unseren Gästen nur Tischfußball. Und es ist aber echt lustig, wie wirklich alle Menschen wirklich das gibt so eine Eigendynamik, dass du, wenn da das Finale gespielt wird, da klotzen auch alle 70 Leute zu und feuern an. Und das ist, wenn wir halt 80 Gäste haben, dann spielen wirklich irgendwie 32 oder 34 Kickermannschaften. Es spielt halt wirklich fast jeder mit. Und das ist so lustig, welche Dramen sich dann noch so abspielen.
Also wenn die im Laufe des Abends an der Polonaise ist, sag bitte Bescheid. Es ist kein Problem, wir können das einrichten.
Ich bin nicht so der Polonaise-Typ. Das ist immer, mein Kumpel Mario ist eigentlich so der 1-2-Tipp-Tänzer und der Schlager-Fan und der liebt auch Polonaise.
Der 1-2-Tipp-Tänzer?
Naja. Das ist doch Disco-Fox.
Naja, genau. Das hab
ich dir doch mal beigebracht, Dietmar, als wir beide.
Ja, Disco-Fox, ja.
Also Mario war auch noch nicht hier. Kannst du ihn mal ausrichten, er ist herzlich eingeladen.
Ja, der kommt gerne.
Sehr gut. Und dann mit Polonaise.
Ist übrigens verrückt, Mario Kotaska, ist es immer so, dass ich immer das Gefühl habe, er ist ein Zwilling von meinem Cousin. Ich habe ihn, immer wenn ich ihn gesehen habe, dachte ich mir, das ist Heimo. Der sieht wirklich meinem Cousin so ähnlich. Und weil ich gerade auf Ähnlichkeiten komme, vorgestern hatte ich Generalprobe von einem Stück, das ich gerade inszeniert habe. Und dann kam der Rettungssanitäter auf mich zu und sagte zu mir, Andreas! Und ich so, nein, Dietmar, so. Und kennst du dieses Gefühl, wenn jemand auf dich zukommt und das Gefühl hat, er kennt dich, aber du denkst, du müsstest diesen Menschen kennen und dann bist du erstmal so, haha, natürlich. Ja. Ja, so. Und dann sagte er zu mir, was machst du, arbeitest du heute nicht? Und ich sage, doch, ja, ich habe hier gerade, also wir machen jetzt Generalprobe. Ja, aber das stand ja gar nicht im Plan. Und da wusste ich, irgendwas hat er mir verwechselt. Und dann hat er mich für einen Rettungsassistenten gehalten, also einen Hubschrauberpiloten, und dachte, er hat ihn veräppelt mit der Planung, dass er jetzt nicht hätte arbeiten müssen. So, und dann zeigte er mir ein Foto und auch meiner Frau. Und ungelogen, es gibt ja angeblich 7 Menschen auf der Welt, die einem ebenbürtig aussehen. Ne? Und das muss einer sein. Okay. Von mir. Und bei deinem Freund Mario ist es genauso wie meinem Cousin, wo ich denke so, diese könnten auch Zwillinge.
Weißt du, mit dem ich mal verwechselt wurde? Okay. Das war wirklich kurios. Ich habe so lange nicht gemerkt, was der Mann von mir will. Nein, ich stand am Millerntor-Stadion und guckte da so irgendwie zu, wie die da alle einmarschierten. Und dann kam ein Mann zu mir und sagte, ich finde das super, was sie machen. Und ich so, ja, klar. Ich auch. Und ich muss dazu sagen, ich trage manchmal oft auch eine Brille. An dem Tag habe ich eine Brille auf. Die sieht jetzt nicht so aus wie die von Dietmar, aber nur, dass ich es einmal gesehen habe mit einer Brille. Und dann sagte der, ja, ich finde sie total sympathisch. Ich sage, ja. Ich mich auch. Und dann sagt er, und ich sehe sie immer so gerne in der Sportschau. Sie machen das so sympathisch. Können Sie mir ein Autogramm geben, Herr Obtenhövel?
Hast du gemacht?
Ich war dann in so einem Moment, wo ich dachte, okay, ich habe jetzt so lange immer ja gesagt, dass ich dachte, okay, fühlt er sich jetzt von mir verarscht, wenn ich jetzt nein sage? Also er erzählt bis heute den Leuten von seinem Selfie mit Obtenhövel, glaube ich.
Das hatte ich aber mal vor Jahren, ich auch irgendwie nach einer anstrengenden Drehwoche irgendwie Kölner Flughafen, wir hatten auch noch irgendwie Bergfest in der Nacht davor, halt relativ verschossen Kölner Flughafen, lauf dann so durch nach der Handgepäckskontrolle durch und dann sitzt so ein Typ vor mir und ich denke mir, oh, den kennst du, geil, lauf auf ihn zu, rufe und winke, dann schaut er hoch. Und dann denke ich mir, scheiße, das ist Axel Prahl, der Tatortkommissar, den kenne ich gar nicht. Und der schaut nur so grumpy mich an und ich habe mal einfach weitergejubelt. Bin an ihm vorbeigelaufen, dass hoffentlich dreht er sich nicht um, weil hinter ihm saß gar keiner mehr. Und dann dachte ich mir so, scheiße, nein, den kennst du gar nicht.
Aber du kannst das doch mal, du kannst doch sagen, wir kennen uns doch aus dem Fernsehen.
Nee, so schlagfertig war ich dann nicht. Nein, ich bin einfach begrüßend, jubelt, weitergelaufen.
Das ist ja eigentlich meine Lieblingsszene bei Kein Pardon aus dem Film mit Harpe Kerkeling, wenn Herr Wäscher und er sich auf dem Gang begegnen. Kennt ihr die Szene? Gerade ist er abgelöst worden durch den jungen Moderator und dann laufen sie so aufeinander zu. Und jeder überlegt in seiner Sprechblase, oh Gott, da kommt der und der, was erzähle ich dem nur? Was sage ich denn? Schüttle ich ihm die Hand? Sage ich Hallo? Mache ich irgendwas? Und dann laufen sie einander vorbei und die nächste Einstellung ist, dass sie sagen, hallo, und gehen einfach weiter. Unglaublich, ich finde großartig.
Probiere ich jedes Mal bei Dietmar, er sagt trotzdem Hallo. Naja, so spätes Leben, gell?
Du bist, egal, wo, wenn man dich sieht, also auch durch alle Formate, die man dich jetzt schon kennenlernen darf, habe ich immer das Gefühl, du bist einfach immer ein Strahlemensch. Ne? Du hast zumindest nach außen gibst du immer Positives und so weiter. Aber gibt's irgendwas, was dich mal so richtig auf die Palme bringt?
Da gibt's ganz viele Sachen. Also ja, ich meine. Was mich zum Beispiel wahnsinnig nervt, wenn du irgendwie am Flughafen stehst. Es ist eine Riesenschlange an der Handgepäckskontrolle. Und dann gibt's immer solche Menschen, die dann irgendwie, wenn sie dann dran sind, und fangen dann erst an, weißt du, und brauchen 5 Minuten den Gürtel aufzumachen, dann sind die Taschen nicht leer, wo ich denke so, du Pfosten, du stehst seit 40 Minuten in der Schlange. Kann man denn da nicht irgendwie, wenn man irgendwie sieht, okay, man ist als nächstes dreimal die Taschen leer machen oder den Gürtel aufmachen oder sich irgendwie so ein bisschen drauf vorbereiten, dass es schneller geht, aber nein. Und da könnte ich ja manchmal echt immer sagen, was hast du die letzten 40 Minuten gemacht? Nee, also es gibt schon manche Sachen, die mich immer wahnsinnig auf die Palme bringen, aber letztendlich, man entscheidet ja immer selber über was sich aufregt.
Vor allem, es fällt einem dann selber irgendwann mal auf, oh, mein Gürtel ist noch um.
Ja, ja, das ist ja, wie gesagt, also es ist...
besser als, oh, ich habe gar keine Hose an.
Ui, ui, ui. Ach Gott.
Aber bist du dann jemand, der schnell auch wieder so, sich erdet? Oder
ja, versuch ich zumindest. Also es ist, ich habe früher in der Küche immer gesagt, wenn mich was richtig nervt, lasse ich es lieber einmal kurz raus, als dass ich es irgendwie in mich reinfresse, bis es dann halt so weitergärt und dann irgendwie halt irreparabel böse wird. Und dann lieber irgendwie kurz mal, ja, entweder irgendwo dran treten oder irgendwie, dass der Druck halt weg ist, aber rauslassen. Also nicht irgendwie konservieren und weiter schmoren lassen, weil dann wird's irgendwann mal, dann wird's halt richtig hässlich und das soll es ja nicht werden.
Das heißt, wie lässt du Druck ab?
Ach, das kann man entweder durch...
Schreien?
Du kannst doch mal ins Kühlhaus gehen und mal schreien. Also, was immer gut auch hilft zum Runterkommen, ist Froster aufräumen. Ja, es gibt ja. Es gibt halt immer so Sachen, wo du halt einfach so Druck abbauen kannst. Ich meine, Schnitzel plattieren ist auch immer total toll. Aber nein, mittlerweile, nee, ja, ich muss sagen, so ich versuche so ein bisschen langmütiger zu werden. Und mittlerweile gelingt mir das in den meisten Fällen ganz gut.
Du hast ja auch ganz viel Glück gehabt mit deinem Lebensweg. Du hast keine Köche gehabt, die dich cholerisch in irgendeiner Form malträtiert haben, so wenn ich das richtig gelesen habe, oder?
Da muss ich sagen, ja. Also ich hatte schon irgendwie, also klar, harte Ansagen gibt's immer, aber ich hatte nie Choleriker. Und wenn man jetzt gerade zum Beispiel Harald Wohlfahrt nimmt, der hat nie gebrüllt, nie gebrüllt. Aber Harald Wohlfahrt hat so einen Nerv am Hals. Und wenn der immer anfängt zu zucken, da hast du immer genau gewusst, okay, der Meister gefällt was nicht. Ja? Harald Wohlfahrt konnte dir einfach nur durch Gestik und Mimik und Blicke, der dir innerhalb von 10 Minuten, da hast du Angst schon gehabt, an die Pfanne dran zu lassen, weil du wusstest genau, irgendwas passt ihm nicht, aber du wusstest halt nicht, was es ist. Also das ist ganz, ganz schlimm. Und wenn er sich richtig aufgeregt hat, wir hatten früher in der alten Traube-Tonbach-Küche, hatten wir in der Mitte immer einen Topf mit Courbouillon, also so eine Gemüsebrühe stehen. Dann hat er immer so beim Anrichten die Löffel so hin und her geschoben, wenn sie dann mal nicht gefällt, dann hat er die Löffel genommen und einfach in die Mitte von der Courbouillon geschmissen. Und ich glaube, unser Rekord in den 2 Jahren, die nicht da waren, waren einmal 42 Löffel. Und da wussten wir aber auch so, okay, der Alte, ja, da gab es am nächsten Tag nochmal ein großes Meeting. Aber er hat halt nie gebrüllt. Also hatte ich immer irgendwie Glück, dass ich nie Chefs oder Chefinnen hatte, die halt wirklich massiv cholerisch waren oder irgendwie Pfannen geschmissen haben. Wobei, ja, Stefan hat mal eine Pfanne in meine Richtung geworfen, aber jetzt bestreitet er bis heute. Also Stefan Marquardt.
Das glaube ich sofort, dass er sagt, das hätte er nie getan.
Nee, sie ist ihm ausgerutscht.
Er wollte dir nur was zeigen.
Du bist ja eigentlich eher St. Pauli-Fan, wenn ich das richtig jetzt so, also Fußball-Fan?
Ja, es ist aber so, letztendlich bin ich auch großer Fan der Frauennationalmannschaft.
Ja, super. Finde ich großartig.
Also wenn ich Zeit habe, schaue ich eigentlich alles, was irgendwie Fußball, was im Fernsehen
läuft. Aber zum Eishockey gehst du nur mit Mario?
Eishockey gehe ich nur mit Mario, wobei ich jetzt die letzte Eishockey-WM auch so ein bisschen verfolgt habe, aber wir haben ja gegen die Schweizer, haben die Schweizer gestern eigentlich gewonnen gegen Amerika?
Keine Ahnung.
Keine Ahnung, weiß das irgendjemand?
Nein, haben sie nicht, haben verloren.
Stand ewig lang 0-0.
Haben verloren, ja.
Vor allem strahlen wir im Juli aus, das ist Monate her.
Ah, Entschuldigung, ja, okay, schneiden wir raus. Ja. Entschuldigung.
Nee, ich dachte. Ja, mittlerweile haben sie wieder gespielt, wahrscheinlich.
So, über den FC St. Pauli können wir aber kurz reden. Wie kommt denn ein Frankfurter Bub am Ende nach Hamburg, St. Pauli und findet den FC St. Pauli gut? Du hast doch nie in Hamburg gearbeitet oder so, oder?
Nee, gar nicht. Aber das, ich sympathisiere einfach mit dem Verein. Also, wobei ich, wenn ich ehrlich sein muss, war ich früher HSV-Fan.
Ja, früher.
Das passiert jedem. Als Kind war ich auch HSV.
Und als ich 6 war, hat mich mein Vater damals noch ins Waldhof, ins Eintrachtstadion halt mitgenommen. Und damals, da hat er noch Kevin Keegan damals bei HSV gespielt. Und das war halt einfach so die glorreichen 70er. Und dann hat HSV 3-1 gewonnen und dann war ich glühender HSV-Fan. Also, und das war ich eigentlich wirklich ganz, ganz lange. Bis, es gab ja dann so Ende der 90er mal so eine Phase, da haben so Uli Stein dann rausgeschmissen, Holger Hieronymus nicht gut behandelt. Und dann war ich auch 2 Jahre im Ausland, habe halt keinen deutschen Fußball mehr geguckt. Und dann kam ich zurück nach Deutschland und da war diese HSV-Liebe halt nicht mehr da. Und ich war aber immer noch sehr, sehr Fußball interessiert. Und hab mich dann einfach, ja, bin in der gleichen Stadt geblieben und hab mich dann eigentlich für die Gegenseite halt entschieden. So ein bisschen. Aber ich bin, wie gesagt, also mittlerweile, ich mag zum Beispiel auch Freiburg, weil ich find's einfach total sympathisch, was halt da passiert in diesem Verein, mit dem Budget auch. Mag aber auch Schalke, mag aber auch Dortmund. Also ja, ich mag einfach guten Fußball. Wenn jemand guten Fußball spielt und wenn der Verein irgendwie so in der Außenwirkung noch so sympathisch ist, da kann ich mittlerweile die Trikots sehr schnell wechseln.
Wir hatten übrigens mal einen Gast hier, der hatte die Arschkarte und wurde nach Kevin Keegan benannt.
Kevin?
You remember?
Ja, Kevin Kühnert.
Kevin Kühnert wurde wirklich nach Kevin Keegan benannt.
Ja.
Ein großartiger Fußballer.
Ja. Ja, und dann heißt du Kevin. Naja, machen wir weiter. Da wirst du mit 26 jüngster Sternekoch Deutschlands.
Ist das nicht ein bisschen Gaga mit 26?
Ach, das war auch nicht mein Plan. Also das war eigentlich gar nicht mein Plan. Also,
so wie Stefan aus Versehen die Pfanne geworfen hat, hast du aus Versehen einen Stern bekommen.
Naja gut, wir haben damals schon auf den Stern hingearbeitet, weil... okay, also letztendlich war das so, ich war mit Harald Wohlfahrt, also ich war 2 Jahre in der Traube und wollte eigentlich endlich mal, weil ich ja immer gesagt habe, ich werde Koch, dass ich die Welt sehe, und wollte dann nach Südafrika. Hatte da eigentlich auch schon mehr oder weniger den Vertrag unterschrieben und dann hat mein Ex-Chef Egbert Engel hat aus dem Grauen Haus halt angerufen und sagte halt, er hört aus Alters- und Gesundheitsgründen auf und der SU-Chef, der Rolf Laudenbach, der wird's übernehmen. Aber nur unter der Bedingung, dass ich wieder zurückkomme. Und dann habe ich da halt 3-4 Tage überlegt und dann habe ich halt Egbert angerufen und habe gesagt, der Engel hat, nee, ich mache das nicht, ich gehe jetzt nach Südafrika. Und das war, ich glaube, ich habe ihn Montagabend angerufen, Dienstagmorgen war dann um 10 Uhr stand dann Egbert Engelhardt mit Rolf Laudenbach bei uns im Gasthaus Engel im Hof. Und dann haben die halt geklopft, weil wir hatten noch nicht auf. Dann habe ich die reingelassen und dann hatten die noch eine Kiste Riesling dabei. Dann haben wir uns irgendwie 2 Stunden unterhalten und danach habe ich gesagt, ja, ich fange an.
Nur eine Kiste? was denken die sich?
Ja, die hatten guten Wein dabei. Und dann war es halt so, dass Ralf und Rolf, wir haben dann das Graue Haus, also da den die Geschäftsführung übernommen und die Küchenchefsstelle gemacht. Und das war natürlich toll, dass wir dann die 16 Punkte Gourmet und einen Stern Michelin hatten. Allerdings, ich meine, das war eine ganz wilde und verrückte Zeit. Nur ich muss halt wirklich sagen, du bist mit 26, also ich war da kein guter Küchenchef. Also da, ich habe eine gute Freundin mitgenommen aus, ich war ja davor in der Traube Tonbach. Hab dann noch einen Japaner mitgenommen, Katsuya Fukuhira, das war unser Sous-Chef, das war auch ein super starker Mann. Und Anita. Anita hat in der Traube ihre Lehre gemacht und Anita hat halt wirklich vor Ablauf der Probezeit hat ihm ihre Kündigung gegeben und gesagt, so Ralf, ich kenne dich jetzt ja schon fast 3 Jahre und ich weiß, du bist ein total netter Typ, aber als Chef bist du so eine Atze. Du bist viel zu ungeduldig, du baust so einen Druck auf und ich habe manchmal schon wirklich Bauchschmerzen, wenn ich früh zur Arbeit komme, weil ich weiß genauso, jetzt steht da gleich wieder der nervöse, zornige Zacherl, wenn es nicht schnell genug geht. Und ich sagte also, mir ist die Freundschaft einfach wichtiger wie das Arbeitsverhältnis und dann hat die mir ihre Kündigung gegeben. Und ich meine, sowas, da schläfst du halt dann schon noch mal ein paar Tage nicht so gut. Und dann hinterfragst du dich halt auch. Ich weiß noch, wenn der Graf Matuschka Greifenklau sagte, ich habe damals immer die Außerhausgeschichten betreut, und da sagt der Graf auch, Ralf, wir haben zum Teil Aushilfen, die arbeiten seit 25 Jahren bei uns, die wollen alle nicht mehr kommen, wenn du da bist. Und das ist so, ja, wie gesagt, du hast zwar die Fähigkeiten und Fertigkeiten, aber ich glaube, in puncto Personalführung und sowas, da habe ich einfach noch ein bisschen Reifezeit gebraucht. Und ich glaube, es ist jetzt die letzten 20 Jahre einfach wesentlich angenehmer, unter mir oder mit mir zu arbeiten, als ich 25, 26 war.
Sieh mal, wir haben einen Folgentitel, ich habe ihn gerade aufgeschrieben. Der zornige Zacherl zecht mit 20 Gästen. Das ist geil. Mega. Haben wir's. Wir können aufhören, wir sind fertig. 37 Minuten. Perfekt. Ich habe nichts mehr, aber raus, hat die erste Reihe noch was? Ja. Leiht ihr mir was?
Leiht ihr mir? Ach, so weit sind wir. Soweit sind wir schon, ja?
Ja, ich glaube, die war leer, ne?
Um mal ganz kurz auf dieses Thema zurückzukommen, finde ich das gerade sehr inspirierend, weil du im Grunde genommen dafür auch vielen Menschen die Zuversicht gibst, auch zu sagen, pass mal auf, bis hierhin und nicht weiter. Und gleichzeitig zu sagen, das macht was mit demjenigen, um den es geht, also sprich in dem Sinne jetzt mit dir, dass man nicht nur kuscht.
Nee, das ist schon, ist ganz wichtig. Also wir bilden ja hier in Berlin auch aus. Und vor einem halben Jahr sagte so ein Auszubildender auch so, ja Ralf, Respekt ist keine Einbahnstraße.
Ja.
Und da bin ich auch gar nicht knirsch. Also weißt du, ich meine, da schmunzel ich drüber. Ich meine, der hat das total nett gemeint, weil er hat mich eigentlich gar nicht gemeint, aber ich finde, es ist schon wichtig, dass du irgendwie, um andere Menschen anzuleiten, brauchst du auch so eine gewisse Souveränität und, glaube ich, auch so ein bisschen Erfahrung. Und ich glaube, das ist gerade so mit Anfang 20 ist es, glaube ich, echt schwierig, wenn du dann sagst, ja, du hast irgendwie plötzlich irgendwie 22 Angestellte. Also da, also mir hat dann, ich bin kurz danach dann nach Tunesien gegangen, dann das erste Mal arabisches Land. Da hatte ich genau am Anfang die ersten 3 Monate. Ich glaube, es hat so 6-7 Wochen gedauert und dann sind immer abends, wenn ich halt heimgelaufen bin, sind mir immer 2 Typen nachgelaufen. Und dann denke ich mir, sag mal, ey, was machen die dann? Ja? Und dann denkst du dir so beim 3., 4. Mal, dachte ich mir, sag mal, ey, das ist so Security aus dem Hotel. Und dann bin ich irgendwann zum Direktor und sag halt so, sag mal, Bernard, warum laufen denn die 2 Typen mir immer hinterher? Und dann sagt er, Ralf, ich habe einfach Angst, dass sie die Tunesier mal vor dem Gelände abfangen, der einer aufs Maul hauen. Und das war also, ja klar, ich meine, du bist halt dann nach Deutschland, also typisch deutsch, dann nach Tunesien gekommen, warst dann auch Chef vom Gourmet-Restaurant, hast halt immer deine Transferscheine ausgefüllt und so und hast dich hier gewundert, ey, nichts hat funktioniert, arabisches Land, weißt du? Und dann so nach 8-10 Wochen sagte dann nur meine Jungs in der Küche und dann sagte Ralf, du musst anders denken. Und ich so, ja, wie soll ich denn anders denken? Und dann sagte er, ja, du musst Tee trinken. Sag ich, wie Tee trinken? Und dann sagte er, geh mit den Leuten Tee trinken. Und dann meinte ich so, jetzt echt? Und dann sagte er, ja, du musst Tee trinken. Und das war dann wirklich so, dann bin ich am nächsten Tag halt wirklich dann runter zum Chef Economar, also zum Lagerverwalter, hab mit ihm Tee getrunken, bin dann runter in die Boucherie, hab mit Metzger halt Tee getrunken. Und dann habe ich halt immer so mit 4-5 Leuten Tee getrunken. Das hat dann jeden Morgen auch so seine 2-2,5 Stunden gedauert. Aber 13 Uhr, wenn meine Köche und Köchinnen angefangen hat, hatte ich immer alle Produkte in der Küche, die ich wollte. Und danach habe ich halt immer frühs 2 Stunden Tee trinken, aber danach lief's halt einfach. Und du hast dich halt einfach dann auf diese andere Mentalität eingestellt. Und dadurch, ja, du wurdest einfach so vom open-minded. Also du hast halt einfach so, du hast halt nicht immer stringent, also das immer so verfolgt, wie du halt einfach auch früher darauf gepolt wurdest. Weil das war halt immer zack, 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 das ist der Plan, das ist der Prozess und so muss es ablaufen und dann gibt's kein links, kein rechts. Sondern, ja, wenn es halt mal ein bisschen anders ist, dann ist es halt mal ein bisschen anders, aber deswegen muss es nicht schlecht sein im Endergebnis.
Und nach diesem ganzen Tee trinken, bist du deswegen dann Milchtrinker geworden?
Nee, Milchtrinker war ich schon immer. Milchtrinker, das ist, also ich bin ja wirklich 400 Einwohnerdorf aufgewachsen und früher war das halt so noch, da bist du halt wirklich zum Nachbarn runter mit dem Milchkännchen und hast dann deine Frischmilch geholt. Und ich weiß noch, als Kind bin ich total auf Tetrapack immer abgefahren, weil diese Milch ist halt nicht aufgerahmt. Ich fand es halt immer fürchterlich, wenn du dann irgendwie dieses Rahmige, dieses Fette dann oben hattest. Und deswegen wollte ich als Kind eigentlich immer lieber den Tetrapack und musste aber immer mit Milchkännchen trotzdem zum Nachbarn. Und mittlerweile liebe ich ja Frischmilch ohne Ende. Ich war total unglücklich letzte Woche in Tirol, weil da standen die Kühe noch nicht oben auf der Alm. Es gab noch keine Frischmilch. Genau.
Aber Dietmar, jetzt weiß ich, warum es zwischen uns beiden nicht läuft. Wir trinken immer nur Wein zusammen und nie Tee. Das ist der Grund.
Milch.
Wir trinken auch nie Milch zusammen, nein. Wollen wir schon mal zum zweiten Wein
langsam? Eine Frage, ganz kurz. Der Wein hat jetzt ein bisschen gestanden.
Jetzt ist er viel besser.
Ja.
Jetzt ist er ernsthaft. Jetzt mal ernsthaft. Wenn er ein bisschen gestanden hat, nicht mehr so kalt ist.
Jetzt ist er locker eine 4.
Ja, und am besten ist er, wenn er raus aus dem Glas ist.
Ja, dann musst du trinken.
Oh, Gott.
Wollen wir zum zweiten rübergehen?
Ja, bin ich ja mal gespannt.
Ja, wir nehmen den zweiten Wein, Prinzessin.
Ey, das finde ich richtig gut, Thomas, dass du das ansprichst. Da merkst du, bist halt ein richtiger Rebenlutscher. Wir kommen jetzt zum zweiten Wein. Und zwar greife ich mal in mein Beutelchen hier.
Danke, der kam nicht von mir. Das finde ich aber super. Ist,
warte, hier steht drauf. Ralf steht hier drauf. Jetzt ich mach schon mal den Deckel hier ab, damit wir nicht erahnen können, worum es sich hier dreht. Dietmar, einmal bitte deine helfende Hand und für meine Traubensaftversteher im Publikum komme ich einmal rum.
Du weißt jetzt, wer der heimliche Star dieses Podcasts ist, ne? Wir sind ja in Saudi-Arabien in den Charts und ganz vielen Ländern, wo man sich glaubt, in Myanmar. Also wir sind weltweit unterwegs und ich glaube, es liegt alles an einer einzigen Person, die wir beide krampfhaft unten halten, bevor sie ein großer Star wird.
Das schaffst du, glaube ich, nicht lange.
Nee, wenn ein Star in dir steckt, steckt ein Star in dir. Ja, der sieht ja noch heller aus als der eben, oder?
So.
Der ist auch sehr jung.
Ja, immer vorsichtig sein mit den ersten...
Ralf, was hast du uns denn da Schönes mitgebracht?
Der Wein kommt aus Iphofen. Mhm. Vom Weingut Hans Wirsching. Silvana K. Und ich glaube, es ist ein 2024er. Oder 2023er.
Wir werden es gleich sehen.
Hört mich noch gar nicht. Jetzt hört man mich. Ich würde behaupten, es ist ein 24er. Ich habe mit der lieben Andrea telefoniert und eine unfassbar sympathische Frau, muss ich einmal sagen. Also wir hatten so ein tolles Telefonat und sie hat mir 1.000.000 Sachen über diesen Wein erzählt und sie hat gesagt, wenn der Ralf den Wein haben will, dann kriegt er den Wein und der ist der Burner. Ich habe hier noch einen Prospekt. Also Ralf, falls du irgendwie eine Soufflöse brauchst, ich kann dir notfalls nochmal rüberschieben.
Aber das war das Weingut, das es uns geschenkt hat, ne?
Das passiert
eigentlich nie, aber dieses Weingut hat gesagt, wenn Ralf Zacherl zu euch zu Gast kommt, dann schicken wir euch die Weine einfach so.
So, Ralf, du trinkst zwar schon, aber
wir haben auch schon alle verraten,
damit wir alle anstoßen, hast du einen schönen Trinkspruch für uns?
Gut, also die Franken sind ja relativ kurz, gell? Jupp. Also normalerweise schütt die Brüno, aber...
Den hatten wir schon mal Stefan Mann.
Aber wir können auch aus der Gurgel durz an Schrei. Shit's nei.
Prost.
Prost,
Prost, Prost. Prost, Teleprost.
Teleprost. Also schützt, nein.
Da fällt mir auch auf, wir haben schon alles verraten gerade, ne? Wir haben gesagt, was ist, wo es herkommt, was das ist, da können wir gleich direkt auspacken, oder?
Ja, packe ich nochmal neu aus, ja.
Gib da mal Ralf bitte seine Flasche rüber.
Nein, aber wenn du jetzt diesen Silvaner trinkst, ja, deswegen fand ich jetzt den anderen von der Säure, jetzt merkst du überhaupt keine Säure. Weißt du, du hast einfach ein unwahrscheinlich schön blumiges Bouquet, hast danach die Mineralität, hast ein unwahrscheinliches Volumen drauf, und der hat auch so schöne Herztöne. Also du hast so eine schöne Primäraromatik, aber der geht halt so samtig schön runter.
Ja, und auch so eine Mühe von Bitterkeit, die dem Wein sehr gut tut. Hm? Aber auch nur ein Mühe.
Ja, auch beim Riechen irgendwie finde ich so, als wäre man so einem Holunderbusch vorbei.
Ja, offen, ne? Zum Beispiel. Wie gefällt er dir?
Ich finde ihn ganz hervorragend. Ich finde den Holunderbusch wirklich sehr gut, aber der, wo er noch die Blüten trägt, nicht wenn er seine Beeren dann dran hat. Mhm. Und man schmeckt auf jeden Fall den Keuper und den Schilfsandstein. Das schmeckt man hier sehr deutlich raus.
Streber.
Und was ich sehr spannend fand, muss ich ganz ehrlich mal sagen, mit 70 Grad ist das irgendwie der heißeste Weinberg Frankens, wo das herkommt. Das finde ich schon wirklich ein bisschen Burner. Im doppelten Sinne, verstehst du?
Boah, da war aber als...
Aber der war deep. Der war deep.
Fragen wir mal die ganz harte Jury. Hände hoch für eine 1. Hände hoch für eine 2. Eine 2. Hände hoch für... So eine 2,5? Okay, der Gast sagt, er hat das Erste müssen. Okay, eine 2 wird zurückgenommen, weil Spiel nicht verstanden, alles klar. eine 3, einmal die Hand. Willst du eine 3 oder willst du nicht eine 3? Eine 3? Eine 3? Wer sagt eine 2,5? Wer sagt eine 4?
Echt?
4 gehen ganz viele Hände hoch. Wer sagt eine 5? Nee, Ralf, du darfst das nicht. Du spielst nicht mit. Okay, wir haben eine 5. Also er kommt im Schnitt, kommt er besser durch als Dietmars Wein.
Das finde ich auch. Das ist immer besonders wichtig, ne? Merkst du, ne?
Es ist mir auch wichtig.
Es ist mir nicht wichtig, es ist selbstverständlich.
So, ich habe schon wieder so ein Rauschen im Ohr. Aber tatsächlich würde ich sagen, auch bei mir eine 4. Eine gute 4. Ja.
Ich gebe dem eine 7.
Von 5?
Was, von 5? Dann kriege ich eine 4,9.
Aber schmeckt, ist ja angenehm, auf der Zunge auch, ne? Und wirklich, nein, ich habe ja auch wirklich jetzt, wo ich in Röttingen die ganze Zeit verweile, hier und da mal ein Glas Silvaner getrunken und ich habe einem festgestellt, einfach tatsächlich, im besten Sinne sind die meist wirklich säurearm und das tut mir ja auch gut. Und man kann die auch schon recht gut trinken. Hier sitzen zwei Gäste, die auch in Röttingen arbeiten und gearbeitet haben und den Silvaner, glaube ich, jetzt aber erst zum ersten Mal so richtig, obwohl schon seit 7 Jahren in Röttingen tätig, noch keinen Silvaner getrunken. Wenn eher Bacchus wahrscheinlich, oder? Auch nicht.
Nee, ja. nur Cola Light.
Nur Cola Light, Cola rum.
lecker.
Nein, aber wirklich sehr lecker. Also wir haben hier eine, ich halte es mal kurz in die Kamera. die Flasche. Und was kostet die Flasche? Weißt du das? So.
Also, ja, 12 Euro. Also das ist nein, das ist die haben auch andere Sachen. Also das ist aber so eine Einstiegsdroge. Aber ich finde, das ist so, das ist halt wirklich viel Wein für ein kleines Geld.
Es ist, also ich finde auch für einen Ortswein extrem süffig, extrem lecker. Ich bin ja typischerweise der am Samstagmittag bei einer Currywurst mit so einem Glas Wein in der Hand sitzt oder so.
Das ist auch so ein schöner Terrassenwein, weil da hast du auch mit 12,5%, also der macht dich nicht so.
Du kommst so mit, bei Ralf ist nicht mit Currywurst nicht weit.
Ja, tu mir leid, ich bin immer noch Franke und ich finde immer, es hat keine Wurst verdient, in so einem bescheidenen, in so einer Ketchup-Pampe serviert zu werden. Das ist einfach, das tut, eine gute Wurst, da brauchst du keinen Senf, weißt du, du brauchst eine Wurst und du brauchst irgendwie ein Stück Brot oder was dazu. Weil ich bin auch hier, ich kann nicht Wurst nur pur essen, das geht nicht. Aber du brauchst keine Soße dabei, wenn du eine geile Wurst auf der Hand hast.
Der zornige Zahal zickt die Zurriwurst an.
Ja, ich weiß, das sagt ihr total, aber das ist mir zu süß.
Und dazu noch Süßkartoffelpommes.
Wir müssen nicht das gleiche essen.
Nein, das war ja, als ich hier dann nach Berlin kam, war ja eins meiner großen Sachen damals Currywurst zum Trinken. Ja, aber da gab's halt auch kein Ketchup dazu, sondern Reagenzglas mit so einer klaren Tomaten-Curry-Essenz. Die Wurst eigentlich als Korken und obendrauf am Spieß noch zwei Pommes. Dann hast du den Spieß abgezogen, hast deine Wurst ab und dann hast du die klare Curry-Tomaten-Essenz dazu getrunken. Das ging super, ja.
Und dazu dann diesen Wein? Nein. Ja? Nein? Ja?
Also Nein. Ich glaube, Flammkuchen ist ja nicht so ein fränkisches Ding, aber ihr könnt mir das richtig gut zu dem hier vorstellen.
Ja, also zu einer Tomaten-Curry-Essenz geht der Wein definitiv noch.
Ja. Gut.
Da kannst du ja auch richtig was Saures dazu machen, weil der Wein hatte keine Säure. Weil man hat mir immer beigebracht, Säure im Essen, Säure im Wein addiert sich, Süße und Süße neutralisiert sich. Also deswegen, das wird super dazu passen.
Ich nehme die Currywurst auch aus deinem Reagenzglas, alles okay. Machen wir.
Soll ich dir ein Stück Käse anbieten?
Ja, bitte, danke.
Gerne.
Aber nur mal ganz kurz, weil es geht ja auch oft darum, also in unserem Podcast geht es ja nicht darum, dass wir jetzt hier wirklich so die ultimativen Weinversteher sind, so ganz im Gegenteil, du schon gar nicht. Das klingt fast französisch, du schon gar nicht. Du schon gar nicht. Sondern es geht eigentlich darum, auch ein bisschen vielleicht danach zu gehen, weil warum kaufen manche Menschen Weine? Auf der einen Seite kaufen sie Weine, weil das Etikett toll aussieht. Ne? Also dann geht ja erstmal nach, da sehe ich schon einige Briefe, so, oh mein Gott, ja. Und das andere ist,
bei dir gemacht, ne?
Ja, aber
meine Frau macht das heute nicht. Noch.
Kauft nach Etikett bei dir? Was?
Ohne Schmarrn. Geh mit meiner Frau, wenn du im Urlaub bist, irgendwo in eine Weinhandlung oder Videothek. Die Etiketten entscheiden.
So, und ganz kurz mal dazu, bevor ich meine weitere Ausführung mache. Eines der wirklich sympathischsten Hochzeitsfotos, die ich sehe. Wir sind alle drei hier, also wir zwei vor allem.
Hallo?
Wir sind sehr jung vermählt, ja?
Und ich bin nicht vermählt.
Du bist nicht vermählt, nee. Aber wir sind sehr jung vermählt. Und das erste Foto auf deiner Instagram-Seite. Ja, jetzt musst du lange überlegen, aber ich finde das so sympathisch, dass ich es ausgedruckt habe und sagen muss, wenn du gerade von deiner Frau so sprichst, ich finde das wirklich toll. Das ist das Foto, wo bei der Hochzeit standesamtlich, ich gebe das gerne, mach mal so rum, Ralf die Flasche oben ansetzt und seine Frau drunter einfach trinkt. Ich finde das so sympathisch und so toll, ja.
Aber nach dem Foto war sie besoffen, oder?
Wie oft habt ihr das gemacht? Hab ich nicht mehr so mitbekommen.
Nein, wirklich. Aber Ralf, das finde ich so sympathisch, das finde ich so toll, weil das einfach so lebendig und einfach das Leben beschreibt. Und ich glaube, wir zwei können auch sagen, dass das genauso mit unseren Frauen genauso ist. Dass wir uns da sehr verstanden fühlen. Und aber was ich sagen möchte ist, wie kaufen wir Wein? Wir kaufen Wein, die meisten kaufen Wein irgendwie danach, im Grunde genommen nach dem Etikett. Ne? Sieht's toll aus oder nicht? Weil woher soll man wissen, wie schmeckt der Wein in der Flasche? So. dann kommt möglicherweise vielleicht der Verkäufer rum und fängt dann genau das Gespräch an und sagt so, ja, das schmeckt nach abgeriebenen Schuhsohlen mit laubbehangenen Fensterläden, wo kein Mensch was mit anfangen kann. Das andere ist, man kauft Weine auch, weil sie von gewissen Firmen Punkte bekommen haben. Weil natürlich die Punktevergabe sagt, oh, der Wein muss natürlich dementsprechend sein. Ganz kurz auf meinen Wein zu kommen. Mein Wein hat unter anderem bei James Sucklin 94 Punkte, Eichelmann 88 Punkte, 89 und 90 Punkte, Vinum 90 Punkte bekommen und bei Falstaff 91 Punkte. So, das Ding ist halt einfach, eine Punktebewertung muss aber nicht den Geschmack widerspiegeln, den man selber hat. Und das ist eben immer das Verteufelte daran, dass letztendlich, und da kommen wir immer wieder drauf, das, was wir bei Hendrik Thoma gelernt haben, entweder Wein schmeckt oder er schmeckt nicht. Und deswegen gilt es nur, probiert's aus. Nehmt einfach eine Flasche aus dem Regal und probiert's. Und wenn ihr das Gefühl habt, es ist die Wertigkeit des Preises, den es auch widerspiegelt, super. Und wenn nicht, dann eben nicht.
Oder schaut auf invino-weinpodcast.de. Wir haben inzwischen bestimmt 300 Weine für euch vorverkostet. Ja. Nur für euch, nicht für uns, nur für euch. Und seht da, was es für gute Weine auf dieser Welt
gibt. Genau, und es gibt eine extra Rubrik auf dieser Seite, unsere Leberwerte.
Ja.
Aber, nein, aber tatsächlich, wir haben wirklich eine Menge schon.
Wir jetzt haben ein neues Logo, ne? Goldene Zunge auf eiserner Leber.
Ja, 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 ja. Klingt wie eine Tai Chi-Figur, genau. Lieber Ralf,
ja.
Kommen wir mal zu dir. Und zwar, ich muss mal ganz kurz blättern hier. Genau. Du bist geboren.
Du bist geboren. Richtig?
Richtig. Am 9. Januar, stimmt. 1971.
Stimmt.
So, tatsächlich hat eine Zeitung mal namens die deutschstimme.de mal dich auf den 16. Februar 1970 mal datiert gehabt. Das habe ich gefunden. Da dachte ich mir, aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass ich an der richtigen Seite war. Kannst du mal nachlesen, kannst du mal irgendwie korrigieren, sagen, hallo, das geht gar nicht. So, ein, soll's nicht luschern.
Ich wollte das da noch mal sehen. Das wird dir dann gebracht.
So, es gibt ein Spiel, das ich spiele, das heißt immer so, was war in der deutschen Singlecharts an deinem Geburtstag Nummer 1 in Deutschland. Am 9. Januar 1971. Was könnte es da musikalisch an Nummer 1 gewesen sein? 1971. Ihr dürft mitraten.
Elvis Presley?
Nein.
Marianne Rosenberg? Heino ist gut. Heino ist gut. Uriah Heep? Stones? Was haben wir noch für Tipps? Joe Cocker?
Aha. Alles sehr interessante Songs, würden alle durchaus
Deutsch oder Englisch
werden. Es ist Englisch.
Es ist Englisch.
Aber der Sänger klingt eher Spanisch. Ist nicht so einfach. Ist nicht so einfach, tatsächlich.
Spanish Eyes?
Nein.
Nein.
Miguel Rios? Nein. A Song of Joy. Auf Deutsch kennt man das Beethoven, richtig, Sinfonie, 9. Sinfonie, Ode an die Freude.
Echt?
Ja.
Ralf, Ode an die Freude.
Ode an die Freude.
Kannst du jetzt das anspielen?
Können wir da mal irgendwie, haben wir da irgendwie die Möglichkeit?
Einen Moment, warte.
Ja. A Song of Joy.
Ja. Nein, können wir nicht. können wir nicht.
Aber es ist eine Aufgabe für dich, jetzt genau das nach unserer Aufzeichnung dir anzuhören.
Mach ich.
Ja.
Song of Joy.
Song of Joy. Und an deinem merkwürdigen Weise falschen datierten Geburtstag wäre es gewesen, 16. Februar 1970, dein schönstes Geschenk von Roy Black. Aber das warst du ja nicht, ja? So, ich habe es nur vorsichtshalber ausgedruckt, falls irgendetwas schiefgelaufen wäre.
Oh, das heißt, Ralf ist älter als du?
Ralf ist ein Jahr reifer als ich. Hey
Jungs, das ist jetzt uncharmant. Ja, ich bin der Älteste hier im Raum.
Nein, das ist Thomas. Also zumindest vom Aussehen.
Nee. Also ganz
okay, krass. Ich bin der Älteste am Tisch.
Wir sind fast ein Jahrgang, hallo. Also mach dir da jetzt keine Sorgen.
Ja, 71 Geburten schwach, aber sehr sexy.
Siehste?
Ja.
Siehste? ganz kurz, auch wenn ich nicht dran glaube, ja, aber auch das mache ich mir als Spaß zum Spiel. Du bist Steinbock.
Jupp.
Jupp. So, jetzt gibt's ja immer so gewisse Merkmale, was Sternzeichen so sind. Sind sehr
diszipliniert. Das gab's früher immer auf diesen auf den Zuckertütchen, ja.
Ja,
ich weiß noch, bei Steinbock stand immer drauf hartherzig.
Gut, jetzt
wo ich dachte so hartherzig, schweigsam. Ja.
Moment. Ich lese mal ein paar vor. Und du sagst einfach mal, stimmt nicht.
Ja.
Okay. Disziplin.
Ja.
Verantwortungsbewusstsein.
Oh, ja.
Zielstrebigkeit.
Ja.
Pragmatismus.
Ja.
Ausdauer.
Ja.
Pessimismus.
Ja.
Übermäßige Strenge.
Das habe ich mir ja abgewöhnt. Aber da habe ich echt dran gearbeitet.
Emotionslosigkeit.
Nee, das stimmt. Nee, das hat noch nie gestimmt.
Workaholic.
Ja, sag mal so, ich meine, Konfuzius sagt, man mache das, was du magst, dann musst du nie wieder arbeiten. Also ich koche nach wie vor gerne. Also das
ist gut, ja.
Es ist halt einfach, ich finde halt, gut, ich bin ja wirklich in der Gaststätte groß geworden und das ist mittlerweile ist es halt auch also sag mal so, das hat mir immer schon Spaß gemacht, wenn du halt frühst irgendwie so Salatkisten hast, ja, und hast dann irgendwann später irgendwie halt schöne Salate auf dem Teller. Du hast ein geiles Dressing dazu oder du hast halt Rohfisch, also du hast halt so Rohware und hast danach so das Endprodukt. Und mittlerweile ist aber halt auch so, der Beruf des Koches oder der Köchin hat sich ja total gewandelt. Also früher waren wir ja in gekachelten kleinen Räumchen und mittlerweile sind wir ja irgendwie so ganz an die Front gekommen. Also du hast da überall offene Küchen, du hast permanent Gästekontakt mittlerweile ist es ja auch wirklich so, ich meine, wenn du was Tolles gemacht hast, ja, kriegst du auch direktes Feedback und ich liebe halt das am Beruf. Also das ist so der einfachste Weg, einen anderen Mensch glücklich zu machen, gib ihm was Gutes zu essen oder was der Person, ja, also du hast so schnell ein Lächeln, also das geht, aber funktioniert bei jedem Menschen, ja, und ich finde aber, Essen grenzt keinen aus, ja, also mit dem Essen kriegst du alle Menschen immer, weil jeder von uns muss das machen.
Ja.
Und diejenigen, die es halt nicht tun, die verhungern. Punkt. Also finde ich,
du beschreibst im Grunde genommen genau wieder die gleiche Form, auch das, was mein Beruf angeht, dass auch das Künstlerische im Grunde genommen genau dahin geht, zu sagen, am Ende steht man da und hat Applaus sozusagen, also man bekommt die Bestätigung in dem Moment,
und das ist die Droge, warum er, und das ist die Droge, ist warum die, er das machen.
Und das ist die Droge, ja. Bitte? Ja, genau, richtig. Also Rettungspilot, wenn ich mal wieder irgendwelche mit meinen Rotorblättern Bäume abgesägt habe. Nein, aber das Schönste eigentlich, wenn man weiß, man hat eine Passion und man bekommt dafür was zurück.
Ja.
Ja? So.
Nee, dann fühle ich mich aber in dem Kontext, fühle ich mich total wohl. Das Schöne ist ja, dass das Leben manchmal immer so Schwenker macht, weil ich habe früher immer gesagt, so hätte ich Bock auf Menschen gehabt, wäre ich ja Kellner geworden. Ich habe mich ja ganz freiwillig für den gekackt.
Absolut stark. Du hattest mehr Bock auf Fun, ne?
Ja, ich habe mich ja damals ganz freiwillig für den gekachelten Raum entschieden mit Produkten, die mich nicht vollquatschen. Ja, und
wir sind alle schon tot.
Aber mittlerweile hat sich ja dieses Berufsbild halt total geändert. Ich bin auch total froh, dass es so ist. Also die ersten Jahre habe ich mich da auf jeden Fall wesentlich wohler gefühlt, wie jetzt irgendwie auf einer Bühne oder so. Das ist, als ich damals Küchenchef war im Grauen Haus, also wo ich da so jung wurde. Der Rolf war immer dafür da, dass er zu den Gästen geht, weil ich gesagt habe, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Und wenn der Wolf war mal nicht da und der Service kam schon runter und sagte so, ey, du, die 8 Leute wollen mal den Küchenchef haben. Ey, da war ich so schnell auf der Personaltoilette verschwunden, hab abgeschlossen, dann wollte ich finden mich keiner. Stellenweise bin ich nur ins Behindertenklo, weil ich dachte, da finden sie sich auf keinen Fall, weil ich hatte einfach Angst, zu fremden Menschen da an den Tisch zu gehen. Und, also das war überhaupt nicht mein Ding. Und ja, das war ein großer Lernprozess für mich.
Allgemein, ne? Also du mochtest dich ja auch nie auf Bildern sehen. Da hast du aber eigentlich im Grunde, wenn ich also dein Instagram-Portal so sehe, hast du ja relativ sehr schnell dazu gelernt, dass das eigentlich kein Problem ist.
Was heißt
ja
sehr schnell? Also ich mache das jetzt schon seit fast 23 Jahren. Ne?
Ja, ja.
Aber das war ihr solltet wirklich Mario Kutaska mal einladen, weil der kann euch mal erzählen, wie er mich zu meinem ersten Castle hingeschleppt hat.
Ja, sehr gerne. Auf jeden Fall.
Wir nachher zusammen einfach an.
Ja.
Das können wir machen. Vielleicht geht er auch ran, aber ich glaube es nicht.
Aber probieren sein.
Schläft heute noch.
Aber was? Es ist echt lustig, dass du das erzählst von früher, weil wenn man jetzt merkt, wie wir alle hier auf dich reagieren oder auch, ich habe es ja in Kiel erlebt mit den 80 Leuten und ich da auch dachte, der ist ja noch sehr viel sympathischer, als ich aus dem Fernsehen dachte. Finde ich das spannend, dass du erzählst, du hast früher Schiss vor Leuten gehabt. Gut, jetzt ist ja 28 circa, ich weiß nicht.
Ja, ich gehe jetzt auf die 60 zu. Ich meine, mittlerweile kannst du da so ein paar, nein, aber das ist, wenn du als Kind aufwächst mit einem Sprachfehler und einer Hasenscharte, dann bist du halt einfach so, du fühlst dich halt nie irgendwie so als ganzer Mensch. Also du bist halt immer irgendwie so, in deinem Umfeld fühlst du dich natürlich wohl, aber irgendwo woanders hinzugehen oder zu fremden Leuten oder einfach auf fremde Menschen zuzugehen, das war für mich ein wahnsinnig großer Schritt.
Hürde.
Also das hätte ich nie, das war, ich weiß noch, also Jamie Oliver lief ja irgendwie, ich glaube 2000 oder sowas auf der BBC, hatte total gute Quoten und ProSieben wollte ja damals dann irgendwie als erster deutscher Sender auch so ein Format rausbringen. Um den Sendeplatz haben sich über 30 Produktionsfirmen beworben und jede Produktionsfirma hat dann nach Köchen gecastet. Und manche haben ja damals dann auch im Rutz angerufen in Berlin. Dann habe ich immer gesagt, so auf keinen Fall, kein Interesse und weg. Und ich war damals aber schon bei der Manuela Fährling bei der Kochenden Leidenschaft. Also du hast mich im Internet gefunden. Und viele Leute haben natürlich dann bei der Manuela angerufen. Und Manuela hat mich dann wirklich irgendwie wochenlang durch den Fleischwolf gedreht. Geh dahin. Dann hat sie es mir so verkauft. Du musst was gegen deine Kameraphobien tun. Kannst doch nicht jedes Radiointerview ablehnen. Und dann kam halt dieser Tag immer näher, wo ich zu dem Casting musste. Das war in München. Und Mario Kutaska war aber parallel auch am gleichen Tag zum gleichen Casting eingeladen. Und Mario sagte dann so, Ralf, kein Thema. Du, ich bring Frühstück mit. Und dann meine ich so, wie Frühstück? Wir fliegen früh um 7. Dann sagte du, ich habe Bauernsalami im Brioche-Mantel dabei. Und Tennessee Landweinschorle. Und dann haben wir uns halt schön im Flieger, dann wirklich so für jeden eine Beefy Roll dabei. Und zwei Whisky Cola in der Dose. Und nachdem ich ja von der Universität eh nicht an so Nacht nicht pennen konnte, weißt du, dann kommst du dann schön in den Flieger, isst diese Beefy aus, diese zwei Whisky Cola hinter, und dann warst du natürlich dann. Dann sind wir da irgendwie um 8:30 aus dem Flieger gefallen und dann hatte ich mein erstes Casting. Manuela sagte nur so, mach bloß nichts Kompliziertes, du hast 30 Minuten und du musst viel quatschen. Du musst die ganze Zeit reden. Dann dachte ich mir, Ralf ist schlau, ja, ich mache einen Erdbeerjoghurt. ich mache einen Erdbeerjoghurt mit einem Rosmarin-Mandelkrokant. Und ich hab's ja echt, weil ich halt so, natürlich so leicht angeschickert war und natürlich super nervös war. Wir haben halt geredet. Hab's dann geschafft, mir zweimal die Mandeln verbrennen zu lassen, zweimal den Karamell abzurauchen lassen. Die mussten zwei, dreimal sogar absetzen, weil die alle sich totgelacht haben, was ich da für ein Chaos veranstaltet habe mit einem Erdbeerjoghurt. Und wo ich dann endlich den Teller fertig hatte, fiel mir ein, der Rosmarin lag noch nebendran. Ich habe ihn vergessen, mir den Mikrokant zu geben. Und so war mein erstes Casting.
Aber man hat es ja eigentlich geschafft, wenn man parodiert wird. Und ich habe jetzt in der Vorbereitung erst mich erinnert, ich hatte es echt wirklich vergessen mittlerweile, es gab ja mal diese krasse Ralf-Zacherl-Parodie bei den Freitag-Nacht-News.
Zacherl einfach duschen oder Zacherl einmal einfach Bäume fällen und ja, das war sehr witzig.
Aber wie ist denn das, wenn da plötzlich einer um die Ecke kommt und dich nachmacht und das auch noch überraschend gut eigentlich macht? Aber du wirst ja schon irgendwie verarscht. Fandst du es geil oder fandst du es scheiße?
Ohne Schmarrn, wo ich, als mir das erste Mal dann Leute gesagt haben, ey, ich bin da bei Freitagnacht, da dachte ich mir, ma. Und dann habe ich das aber dann mir angeguckt und dann dachte ich mir so, ach, die machen das auf so eine charmante Art. Also weißt du so, das ging gar nicht so dann über die Sprache oder so. Das war echt witzig gemacht. Und nee, fand ich natürlich, das ist ja, am Anfang ist es echt komisch, aber natürlich, nachdem jeder sagt so, ey, das ist wie ein Ritterschlag. Ja. Und ich habe dann zweimal sogar bei meiner eigenen Verarsche mitgespielt, bei Zachal einfach klonen und so. Das war wirklich witzig.
Ja, aber wenn man das kriegt, hat man es eigentlich wirklich geschafft, weil dann bist du eine relevante Figur, die Leute irgendwie interessiert offensichtlich.
Naja, ich habe halt so einen Charakterkopf und ich spreche halt, ich nuschel halt, weißt du, ich habe einen hohen Wiedererkennungswert, aber ganz klar,
weißt du, Jan Delay oder?
Nein, weißt du, und das ist jetzt wirklich ein Kompliment, ja.
Bist du dir sicher, dass es ein Kompliment
ja,
ist? Also, überleg dir es gut.
Nein.
Nach einer Stunde 8 kommt ein Kompliment von Dietmar.
Nein, ich finde, das habe ich mir auch aufgeschrieben hier, du klingst wie unser erster Moderator Tom. Das ist tatsächlich ein sehr guter Freund von uns. Ja, und ich.
Tom, bist du's?
und tatsächlich.
Du darfst auch Tom zu mir sagen, wenn du magst.
und du hast für mich eine ganz identische Tonalität. Und das ist total schön. Und ich, als ich natürlich ein bisschen mehr recherchiert, und ich dachte mir die ganze Zeit, Wahnsinn! So, da sind wir wieder bei Ähnlichkeiten. Und das finde ich total schön. Ich fühle mich gerade sehr heimlich. Ich habe nicht mehr diese schreckliche Stimme neben mir jetzt, weißt du? So, was? Nein, alles gut, Thomas. Aber nein, das ist ein Kompliment.
Aber Tom hat auch eine Glatze, aber Tom hat komplett Vollbart.
Ja, aber das macht ja nichts. Eine Frage. Hast du jemals überlegt oder schon mal, seitdem du diesen Bart trägst, das mal nicht mehr zu haben?
Ich sag dir immer, wenn es im Fernsehen mal richtig eklig wird, dann kassiere ich mir den Bart ab und lass mir auch Haare transplantieren. Dann kennt mich kein Mensch mehr.
Aber ist ja Markenzeichen. Wäre ja schwierig, das jetzt zu machen, oder?
Ja, nee, also das ist ja immer irgendwie, du kannst ab und zu mal die Koteletten ein bisschen anders schneiden, hast halt oben eine Glatze und deswegen ziehst halt manchmal eine Brille auf oder sonst was. Ich meine, ihr könnt euch eine andere Frisur machen lassen.
Ja, nicht. Oh, ist schwierig bei mir, schwierig.
Ja, 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 ja. Nein, also er kann sich.
Nein, aber wenn du.
Er kann sich Extensions ranmachen, aber das.
Wer hat Anna eingeladen? Kerstin?
holt dich mit Extensions, finde ich toll.
Ja, wollen wir zum dritten Wein kommen?
Ich wollte gerade den.
Ich finde, das ist ein guter Moment für den dritten Wein.
Ja, sehr gerne.
Jetzt kommt nämlich ein echtes Highlight. Es ist
ein Hicklickt.
Mein Wein.
In seinem Sprachgebrauch.
Mein Wein.
Ja, ich wollte gerade den Moment nutzen und meine Weißwein-Ultras daran erinnern, dass wir noch zum nächsten Wein kommen müssen.
Ah ja.
Ich habe jetzt hier ein Wein von Thomas. Ist das korrekt?
Yes.
Ja.
Warte, ich mach mal kurz mein Schulranzen auf und schau mal, ob das wirklich so ist. Und ich sag mal, was Nachtigall, ich höre dir trapsen.
Du hast es in einem.
Das alles kam im Säckchen, jetzt kommt was im Beutel.
Jetzt kommt was im Beutel.
Vielleicht ist da was drinne.
Ein Boxbeutel. Oh.
So, ich mache auf.
Ja, bitte.
Ich mache auf für meinen Freund Dietmar, gebe einmal rüber im Beutel.
Im Boxbeutel.
Und geh mal gleich zu meinen Reblausis rüber und verteil den Rest.
So, möchtest du einen schenken, weil das ist deiner.
Ja. Ach so, man merkt auch schon, wie ich das Ding anfasse. Oh. Wir haben wohl jetzt endlich mal einen Boxbeutel.
Was für eine schöne Flasche.
Ja?
Obwohl die neuen Boxbeutel sind gewöhnungsbedürftig, oder? Oder ist es
ja, die sind so ein bisschen, Markus Meyer, die sind so ein bisschen eckig, aber ich.
Jetzt ist ja egal, jetzt geht um Inhalt, ne?
Ich finde, ich habe vor kurzem eine Doppel-Magnum-Boxbeutel. Und wenn du die Flasche siehst, denkst du irgendwie, da gehen nie 3 Liter rein. Diese Flascheform ist so ganz anders.
Ja.
Und das ist aber, wenn du halt eine Doppel-Magnum dagegen stellst, in der Burgunderflasche, ist es halt ganz anders.
Möchtest du austrinken oder möchtest du umschütten hier?
Er hat schon drin.
Ich habe davor schon ausgetrunken.
Ja, die Weinprinzessin sind schon doppelt. Das ist
so, man hört am Geräuschpegel im Podcast übrigens, dass das Publikum langsam was getrunken hat.
Ja.
Thomas, darf ich dich bitten, den einmal noch zu uns rüberzugeben, den Beutel? Dass wir hier mitmachen können an der Show.
Ja, sicher, selbstverständlich. Ihr wollt mitmachen?
Ja, bitte macht mal mit, weil...
So.
Liebe Gemeinde, es folgt der Trinkspruch.
Ah, jetzt bin ich ja gespannt.
In Franken, wo Silvaner blüht, der Winzer schwitzt, der Korken glüht. Da hängt der Lump am steilen Hang, so schräg, dass selbst dem Schweiß wird bang. Der Wein so klar, so steinig trocken, der schmeichelt Gaumen, Herz und Socken. Wer davon trinkt, wird gleich charmant, zumindest leicht am Glasesrand. Ralf zaubert fein mit Pfannetopf, da fliegt der Löffel, dampft der Kopf. Und Dietmar, der macht sich Notizen, er trägt ganz tapfer meine Spitzen. Doch heut seid ihr das Highlight hier, ihr lacht, ihr schlürft und folgt uns schier. Denn ohne euch, das sag ich offen, wär dieser Podcast nur allein gesoffen. Drum stoß ich an mit frohem Sinn auf Ralf den Wein und was sonst drin. Denn was auch immer im Glase schwimmt, Hauptsache, dass die Laune stimmt. In diesem Sinne Glas zur Hand, die Zunge locker, Hirn entspannt. Denn wer jetzt nicht genießt und lacht, hat die Flasche nie aufgemacht. Prost.
Prost.
Prost. Zum Wohl.
Huiuiui.
Machen wir uns wieder.
Kaltfeder, ja. Prinzessin. Vielen Dank, Big Prinzessin. Dankeschön, Daddy.
Ja, ne? Also wenn ich eins kann, dann ist es kalt machen.
Oh. Also wer jetzt nur den Podcast hört und nicht, wer den Podcast nur hört und nicht sieht, der sieht Ralfs Gesicht gerade nicht. Aber Ralf sieht ganz glücklich aus.
Ja, das ist definitiv auch der dritte Wein am heutigen Abend.
Der dritte? Ja, da hast du richtig
nein,
erzählt.
Nein. Aber es ist halt einfach. Wir haben es von Wein zu Wein echt gut gesteigert. Also wie gesagt, wir können über eins und zwei nochmal reden. Mhm. Der leichteste, den hatte ich dann dabei. Aber das ist schon. Das geht schon so in die Kategorie, was Silvaner alles kann.
Was Silvaner alles kann. Dietmar, wie gefällt er dir?
Ich hatte gerade ja das Gefühl, ich hätte meinen Wein drin. Aber
das ist übertrieben.
Hast du mich gerade was gefragt, Thomas?
Nee, er hat mich was gefragt.
Dietmar, sprich nicht, also kannst du auch stellen.
Ja, sprich du mal weiter.
Ach so, soll ich was dazu sagen? Hm? Also ich finde, er riecht ganz hervorragend. Der riecht wirklich frisch, der riecht nach grüner Apfel, der riecht nach Spaß, der riecht nach ganz viel, nach einem schönen Sommer, nach einem langen Abend, wo wir alle viel zu lange unterwegs sind und uns nächsten Tag fragen, warum. Vom Geschmack her muss ich irgendwie an Sauerkraut denken. Aber vielleicht, weil ich gestern auch Kartoffelpuffer mit Sauerkraut gefüllt hatte, vielleicht hängen mir die noch so ein bisschen nach.
Hast du aufgestoßen oder was?
Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Aber es soll jetzt nicht schlecht sein, um Gottes Willen, bitte nicht falsch verstehen. Mhm. Es ist so Milchsäure vergoren.
Okay.
Du würdest sagen Breche, ich würde sagen Milchsäure vergoren.
Okay, bevor es jetzt ganz übel wird, fragen wir einmal in die Runde. Eine Eins, keine Hand, eine Zwei, keine Hand, eine Drei, zwei Hände,
hier.
Drei Hände, eine Vier, eine Hand, eine Fünf, vier Hände, fünf Hände. Also fünf Fünfen hatten wir heute noch nicht. Ich glaube, wir haben ein eindeutiges Votum des Publikums zumindest. Ralf denkt die ganze Zeit über diesen Wein nach. Der hat die Augen zu. Er schwärmt in sich hinein. Ralf, kannst du uns mit dem, was geht gerade in dir vor?
Ja, ich suche immer noch irgendwie das Sauerkraut so ein bisschen, aber ich kann es ein bisschen nachvollziehen, aber ich finde, der hat auch so ein bisschen Salzigkeit, der hat auch so Pfeffertöne dabei. Nicht weißer Pfeffer, weil weißer Pfeffer riecht nach Kotze. Also nach frisch erbrochenem, Entschuldigung.
Aber du bist ein Profi, die salzige Note ist der Gipsmergel, auf dem er wächst, in der Tat.
Und ich finde halt einfach, du hast halt so ein geil. Weißt du schluckst so runter und dann kommt so ein Speichelfluss, weil der einfach so lebendig ist. Auch viel zu jung. Sowas mag ich eigentlich gar nicht. Also ich versuche eigentlich immer, die Weine mindestens 3-4 Jahre liegen zu lassen, weil das ist auch wieder so echt so ein Babymord.
Ja.
Also wenn du den noch 3-4 Jahre liegen lässt, dann wird das so, dann wird der noch. Ja, finde ich auch. Das ist so ein bisschen so, wo du sagst so. Welcher Vollpfosten hat denn den Wein jetzt schon aufgemacht? Der muss liegen.
Das war die Prinzessin. Das war
weg.
Die Prinzessin. Die Prinzessin hat diesen Wein geöffnet. Okay, also soll ich mal erzählen, was es ist? Wir haben hier in diesem Boxbeutel, endlich mal ein Boxbeutelwein, ein Horst Sauer. Und jetzt kommt der Knaller. Er heißt Escherndorfer Lump. Und ich musste da irgendwie an Dietmar denken, deshalb dachte ich kaufe den, weil er Lump heißt.
Ja, ja, aber Escherndorfer Lump ist einer der größten Lagen in Franken. Und und Horst Sauer macht halt einfach, der macht nicht unbedingt Mainstream-Weine. Ja. Aber geiler Typ.
In der Tat.
Absolut geiler Typ.
Das ist auch eine erste Lage, insofern habe ich hier auch ein bisschen gepostet heute, das muss ich zugeben.
Ja, aber wie gesagt, lass den nochmal liegen.
Genau, das Etikett ist sehr modern, sehr schönes, modernes Etikett. Bisschen 90er, bisschen 2020, man weiß es nicht genau. Es ist 100%iger Silvaner, Muschelkalk, Edelstahltank, 13%.
Ja, ja.
Aber auch, ne, wer hat das gerade gesagt, so nach dem Etikett würde ich das jetzt nicht unbedingt kaufen, so, ne? Also das ist ja die Schwierigkeit einfach, die man immer hat. Man hat, wenn man irgendwie, ich sage jetzt mal blöd gesprochen, man geht jetzt natürlich in einen Lebensmittelladen, ne, egal welche Kette, meistens diejenigen, die ein bisschen mehr an Sortiment haben, und dann steht man davor und denkt sich so, links Flaschen, rechts Flaschen, oben Flaschen, unten Flaschen. So, ich wurde beauftragt, etwas mitzunehmen. Zu einem Geschenk. Geburtstag am besten. So, und jetzt sieht man die hier und denkt sich so, soll man die jetzt nehmen oder nicht? Das ist nicht leicht, ne? Dass man einfach dann irgendwie gesagt, irgendwie man greift danach. Aber es sagt uns eigentlich immer wieder, probiert's, ne? Also macht's einfach.
Ja, aber deswegen würde ich ja immer, wenn du nicht weißt unbedingt, was du halt machen möchtest, ja, dann geh nicht in den Supermarkt oder geh echt in den Weinhandel.
Ja, natürlich.
Weil da kannst du echt nochmal quatschen, wenn du normalerweise, wenn du ganz gut quatscht, gibt dir eigentlich der oder diejenige noch irgendwie ein, zwei Probierschlucke, dass du nochmal sagen kannst, okay, die Richtung finde ich gut, und dann kriegst du nochmal ein, zwei Empfehlungen. Aber wenn du natürlich im Supermarkt stehst und läufst da irgendwie die Gänge entlang, Ich wollte es gerade sagen, weil ich war jetzt vor kurzem auch in der Metro, ja, und dann dachte ich mir so, ich wollte eigentlich nur so gut günstig, weil ich wollte zum Bolognese kochen Rotwein.
Ja.
Und dann dachte ich mir so, ey, die ganzen Erzeuger sagten mir nichts, und ich dachte also, ja, okay, ich möchte es nicht unbedingt 18 Euro für die pro Pulle ausgeben, weil ich hause halt einfach, weil ich wollte halt einfach Bolognese kochen zum Einwecken. Mhm. Ich möchte halt eigentlich nur so 9 oder 10, 12 Euro ausgeben.
Hast du gerade gesagt, Bolognese zum Einwecken?
Naja.
Du wächst Bolognese ein?
Ja, was heißt Einwecken? Ich koche halt, meine Frau liebt Bolognese.
Mhm. Meine und, auch.
Und dann koche ich halt nicht irgendwie halt nur Bolognese von 300 Gramm Hackfleisch, sondern dann kaufe ich halt auch
800.
Nee, so nicht, aber dann kaufe ich halt schon 2,5 Kilo ein. Ja, alles, was ich halt so in den Topf, ja, in meine Haushaltsröhre reinbekomme. Ja. Und dann schmeckst du die halt, also dann kochst du die fertig, also schmeckst die halt ab, und dann nimmst du die halt kochen, nimmst halt einfach so ein Schraubglas und schaust, dass das Schraubglas alles heiß und sauber ist, und dann nimmst du die kochende Bolognese, machst halt die kochende Bolognese in das Glas, lässt oben immer so 2-3 Zentimeter Platz, ja. Aha. Und dann deckelst du die direkt ab. Und dann lässt du die einfach stehen. Die geht er dann mit 98 Grad in das 80 Grad heiße Glas, also alles, was Pilze ist oder sowas, stirbt, ja. Dadurch, dass die Bolognese heiß ist, ja, wenn die kalt wird, zieht die sich zusammen, dadurch entsteht immer ein Vakuum, deswegen kannst du immer kontrollieren, wenn du das Glas aufmachst und es knackt, ja, ist alles gut, und dann ist die Bolognese einfach 3 Monate im Kühlschrank haltbar, ja. Und dann
na, aber also, mal ganz ehrlich, welchen Wein nimmst du gerne für die Bollo? Weil ich koche wahnsinnig gerne Bollo, und meine Frau liebt es auch.
Und Star Martini, hier vorne rechts.
Ja, ich möchte ganz kurz erwähnen, ich habe auch, dankeschön, ich habe mittlerweile auch eine Kochjacke von
Heiko. Ich hätte noch ein Glas, habe ich noch im Kühlschrank stehen.
Warte, scheiße. Ja. Ich habe ja auch durchaus eine Kochjacke von Heiko Antoniewicz bekommen. Und mit was für einem Wein kochst du am liebsten die Bollo?
Das, was da ist und weg muss, wenn ich ehrlich
ganz
bin.
Also, nein,
ich bin, ey, ohne Schmarrn, also das ist, normalerweise.
Oh, dieser Spannungsbogen.
Am liebsten einfach mit irgend so einem günstigen Rioja aus, ja, aus dem genau, Super. Also genau. irgendwas, was halt schon irgendwie...
Nichts Teures, also Gottes Willen, weil der teure Wein, den soll man sich bitte schön hier reinkippen. Ja, aber einen kräftigen auf jeden Fall.
Ja, der soll halt kräftig sein. Also ich brauche keinen irgendwie so einen blassen Spätburgunder. Ja. Also das ist mir dann zu viel Säure auch.
Ja, ja.
Und irgendwas Rioja, irgendwas Reserve, aber halt also jetzt, ja, blöderweise, also für zu Hause einfach günstig. Ja, natürlich irgendwie so, also nicht irgendwie 3 Euro, 4 Euro, das darf schon 8, 9 Euro sein, genau, aber ich will halt keine 18 Euro kochen. Da reinhauen. Und das ist auch meiner Meinung nach totaler Quatsch, wenn dann jemand sagt so, oh ja, jetzt habe ich tolle Gäste und dann haue ich irgendwie in meinen Rinderschmorbraten dann irgendwie die Pulle für 35 Euro rein. Weil das macht man nicht. Weißt du, ich meine, das Ding ist dann 4 Stunden, 4,5 Stunden im Ofen, dann kannst du halt einfach, du nimmst einen Wein, der halt je nachdem, wenn du Säure magst, dann darf auch ein bisschen Säure betont sein. Wenn nicht, brauchst du einfach nur den Extrakt, ja. Und selbst wenn du danach deine Schmorbratensoße fertig hast und du hast halt wirklich so ein richtiges Moped, was du halt abends dann deinen Gästen ausschenkst, ja, dann nimmst du halt in dem Moment, wenn das Fleisch dann schon auf dem Teller ist, ja, und dann so 2 Minuten bevor die Soße auf das Fleisch kommt, ja, dann nimmst du einen kleinen Nipper in deine 80 Grad heiße Soße und dann gibst du einen kleinen Schuss von deinem Tischrotwein rein und dann parfümierst du die Soße mit deinem Tischrotwein und dann brauchst du im Endeffekt halt nur 3-4 Zentiliter. Aber du haust nicht irgendwie 3 Flaschen zum Anfang beim Schmoren rein, das ist deppert.
Na,
was würdest du zu diesem... Genau. Also Anne sagte gerade, Ralf braucht gerne mit Weine, manchmal macht das auch ins Essen.
Anne, ja, ich hab den verstanden. Darauf trinke ich, Anne.
Also mal, Anne, können wir dich echt dauerhaft buchen? Egal, ob wir Publikum haben oder nicht, dass du immer in der ersten Reihe sitzt. Das wäre ganz hilfreich für uns.
Ganz hervorragend.
Wir brauchen einen zweiten Sidekick neben Sebastian noch.
Nein. Ja. Nein, so ein Extraposten wäre gut für sie. Ja. Nicht so ein Sidekick neben mir. Das funktioniert nicht.
Oh, jetzt wird einmal jemand picky, gell?
Jetzt geht's ja mal. Da hat jemand Angst um seinen Platz.
Gut, ich nehme aber auch Barolo für meine Bolognese, ne? Also nicht hier so ein 6-Euro-Wein.
Ralf, wenn wir nach Franken und zum Silvaner zurückgehen, was würdest du zum Beispiel zu diesem wunderbaren Horst Sauerwein, dem Eschendorfer Lump von mir, kochen? Wahrscheinlich keine Currywurst, oder?
Kommst du mir jetzt schon wieder mit der Currywurst?
Ja, ich weiß nicht, was er damit hat.
Ich glaube, dass du das nicht wollen würdest. Also, was wirst du dazu tun?
Ich würde da gerne Kalb, so ein richtig schönes, butteriges Kartoffelpüree, so ein kleines bisschen Bärlauch dabei. Und dann einfach nur so ein bisschen grünen Spargel mit so einem ganz leichten Liebstöckelton noch aromatisiert, fände ich total. Es ist so ein schönes, straightes, klares Essen.
Du solltest das beruflich tun. Ich finde das toll.
Der Wein hat so eine schöne Vielschichtigkeit, dass das Essen sehr straight sein kann.
Die Frage ist frech, aber hast du die Schlüssel mit zu deinem Laden? Könnten wir alle zusammen gleich rübergehen?
Nee, ich habe nur Wohnungsschlüssel mitgenommen, weil ich wollte heute nicht mehr in den Laden.
Ach, schade.
Und es ist halt leider auch der falsche Wochentag.
Ja, wir zeigen auf den Montag auf. Ja, das ist immer der Tag, wo die Köche für uns Zeit haben. Ja. Also sonst nicht.
Das liebe ich ja wirklich am Berliner Gastro-Wochenende. Weil wenn man jetzt im Schwarzwald arbeitet, da hast du Montag, Dienstag frei. Und in Berlin hast du halt Sonntag, Montag frei. Was einfach, ich meine, das ja arm, aber sexy, aber das ist halt sexy an der Stadt. Nein, das ist total toll. Weil ich hatte jetzt am Samstag, rief mich auch jemand an, der sagte so, scheiße, ich habe irgendwie eine Verabredung, ich brauche irgendwie einen geilen Fischladen am Sonntag, aber die haben alle zu. Und ich so, ja, weiß ich. Ja, hast du eine Alternative? Und ich so, nö.
Selber angeln.
Wird schwierig am Sonntag.
Ralf, ein ganz kurz, ein ganz wichtiger Küchentipp.
Es gibt einige Menschen hier in diesem Publikum, die möglicherweise dem nicht folgen, aber ganz kurz zu Küchenmessern. Spülmaschine oder nein?
Nein. Nee, ohne Schmeiß, ohne Schmarrn. Also,
nein. Ohne Schmalz. Okay.
Nein, du darfst keine Küchenmesser in die Spülmaschine geben.
Frau, höre zu.
Denn nein, nein, also mit dem Messer, also ich nicht Tafelmesser, also mit denen du am Tisch schneidest oder auf dem Teller schneidest, sondern mit den Messern, mit denen Mann oder Frau in der Küche arbeitet, ja, die dürfen nicht in die Spülmaschine. Egal, ob es ein Holzgriff ist, ist wurscht, ist total wurscht, weil die Salze in dem Spülmittel, die greifen dann Legierung an und das Schlimme ist halt durch die Bewegung vom Spülarm verliert das Messer einfach seinen Magnetismus und das Messer wird einfach stumpf dadurch. Und warum sollst du das Messer in der fucking Spülmaschine stumpf machen? Weil nein, nein, nein. Entschuldige mal, ein Messer, das nimmt man, dann nimmt man Seifenwasser und putzt das.
Außer man nimmt Fairy Ultra Grün. So.
Jetzt habt ihr Sache wieder zornig gemacht. Na, danke.
Nein, nein, sollte man wirklich, sollte man einfach nicht machen. Das ist so, nee.
Dietmar?
Ja.
Dietmar, wollen wir was?
Nein, das ist genauso diese doofe Angewohnheit, wenn du jetzt Kräuter geschnitten hast, ja, und wenn du dann so mit der Messerklinge so über dein Brett schabst, ja, das macht man nicht. Das ist genauso, wo jemand sagt so vorm Pinkel die Hose aufmachen.
Das macht man nicht.
Und mit Messer quer übers Brett schaben ist halt pinkeln und Hose anhaben.
Thomas, das war der beste, wie man
es. Das ist ein absolutes No-Go.
Ralf, liebes Publikum,
ja,
lasst uns einfach spielen.
Ja, jawohl.
Oh nee, nicht spielen.
Ja, ah, okay. Keine Sorge, es ist nichts Schlimmes.
Na, das weißt du ja noch nicht.
Ach so, okay.
Können wir würfeln oder so?
Wir fangen klein an. Ja. Ralf, magst du mir 10 Sätze vervollständigen? Freiheit bedeutet für mich.
Du hast gerade so schnell gesprochen. Also du hast gefragt, so Freiheit bedeutet für mich, das Leben zu leben, das ich lebe.
Das Erste, was ich morgens mache, ist?
Kaffee kochen.
Über Deutschland denke ich.
Wir sind auf einem guten Weg.
Wenn ich nochmal von vorne anfangen könnte.
Mach ich es genauso, wie ich es gemacht habe.
Mein Leben in der Kulinarik bedeutet mir.
Alles und manchmal nichts.
Am liebsten esse ich.
Leckeres Essen? Nein, ich meine, am liebsten esse ich. Das ist immer so die Frage, wo ich immer sage, so, frag mich in welcher Jahreszeit. Also im Moment stehe ich total auf Erdbeeren und Spargel.
Geil, schön. Wenn es Alkohol gibt, dann am liebsten?
Guten Wein.
Der folgenden Generation rate ich?
Lernt kochen, nehme ich.
Am Leben liebe ich am meisten?
Meine Frau.
Oh. Wein ist für mich.
Mein ist für mich das Salz in der Suppe meines Lebens.
Oh. Du könntest hier bei uns anfangen. So, jetzt haben wir kurz Pause, weil jetzt spielt das Publikum.
Oha.
Wer die nächste Frage... Bitte aufstehen. Wer die nächste Frage mit Ja beantworten würde. Wer war schon mal in Würzburg? Würzburg? Ja. 2/3 des Publikums.
Danke, Sie dürfen sich wieder setzen.
Anne, steh bitte auf. Sag bitte dreimal schnell Escherndorfer Lump. Sehr gut, danke. wer von euch findet, Ralf sollte häufiger kommen? Ja, aufstehen.
Ja, das sieht gut aus.
Sehr gut.
Ihr könnt euch wieder setzen. Wer hat von euch schon vor der Sendung Wein getrunken?
Die erste Reihe.
Und wer findet Silvana besser als Riesling?
Oh. Oh. Ralf, du hast ein sehr gutes Thema gewählt.
Ich danke euch vielmals. Jetzt habt ihr wieder ein bisschen Luft. Jetzt habt ihr wieder ein bisschen was für euren Kreislauf getan. Und jetzt spielen wir das beste Spiel aller Zeiten in diesem Podcast.
Oh mein Gott.
Ich packe meinen Koffer mit Geräusch.
Oh nein. Hey, können wir denn so Spiele spielen wie Kartenblasen oder irgendwas?
Ich weiß auch nicht, was wir falsch gemacht haben, aber
das Spiel ist ganz einfach. Du kennst, ich packe meinen Koffer.
Ich habe keinen Wein.
Und das zu jedem Thema, das wir sagen, oder Gepäckstück, das wir mitnehmen, machen wir auch ein Geräusch. Wir spielen im Uhrzeigersinn. Dietmar fängt an.
Oh mein Gott. Okay. Gut. Also.
Dietmar,
ich packe meinen Koffer und nehme mit mein Messer nicht aus dem Spülautomaten.
Ich packe meinen Koffer und nehme mit meinem Messer nicht aus dem Spülautomaten und mein Brotschneidemesser.
Ich packe meinen Koffer mit dem Messer nicht aus dem Spülautomaten und ich nehme mein Sägemesser mit. Ratsch, ratsch. Und ich nehme meinen Sparschäler mit.
Ich packe mein Messer aus dem Spülautomaten.
Achso, Entschuldigung. Hallo? Ich packe meinen Koffer und nehme mit mein Messer nicht aus dem Spülautomaten. Ich packe mein Brotmesser nicht ein oder packe ich es ein aus dem mit dem hier Ritsch, Ritsch, Ritsch. Und ich hab ein Gedächtnis wie eine Ameise.
Du bist eine Sau.
Deswegen sitze ich hier.
So eine Sau.
Nee, wirklich, ich schwör's dir, ich kann's nicht. Was bitte? Ach so, mein Sparschäler. Mach so Sparschäler. Und nehm noch mit meine Weingläser kling kling.
Okay, mein Messer aus dem Spülautomaten. Mein Brotmesser, ratsch, ratsch, ratsch. Mein Sparschäler, schisch, schisch, schisch. Mein, was war das? Gläser, kling, kling, kling. Wer hat diese Frau eingeladen? So,
Kerstin.
Und mein Schlüpper.
Ich packe meinen Koffer und nehme mit mein Glas aus, das nicht in dem Geschirrspüler war. Mein Brotmesser, mein Sparschäler, meine Gläser, Klingklong und mein Schlüpper. Zup. Und ja, und ich nehme mit meinen Kondomautomaten. Ding.
Ich packe meinen Koffer und nehme die Messer nicht aus dem Geschirrspülautomaten. Nehme mein Sägemesser mit. Nehme meinen Sparschäler mit. Meine Gläser. Mein Schlüpfer. Und der Kondomautomat.
Und was noch?
Und meine Nagelfeile.
Ah, genau.
Ich nehme mein Messer mit hier nicht aus dem Geschirrspüler oder so. Dann nehme ich mein Brotschneidemesser mit. Ritsch, ritsch, ritsch. Dann nehme ich,
das war doch schon vorhin.
Den Sparschäler nehme ich nochmal mit. Dann nehme ich meine Weingläser mit. Kling, kling. Das ist das Einzige, was ich mir merken konnte. Dann nehme ich mit, was mir das hier symbolisieren sollte. Ich nehme jetzt den Joker aus dem Publikum. Den Schlüpper. Dann nehme ich Kondom-Dings aus dem Kondomautomaten mit. Und das letzte Ding von Ralf. Und packe selber noch meinen Schminkpinsel mit dazu.
Schminkpinsel? Was war das letzte Ding von Ralf? Okay, gut, okay. Also mein Messer aus dem Spülautomaten. Dann das Brotmesser. Dann Sparschäler. Dann das Klingen. Dann kommt mein Schlüpper. So, dann der Kondomautomat. So. Dann kommt. Nee, den Schlüpper habe ich schon gehabt. Und dann kommt von Ralf die Falle. Und dann kommt, was war das bei dir? Was? Ja. Ah ja, dein Schminkpinsel, ja. und dazu meine Zahnseide.
Ich packe meinen Koffer. Ich nehme mit meinem Messer, zip, mein, also das nicht gespielte Messer, zip, das Brotmesser, ritt, ritt, ritt. Ich nehme mit den Sparschleier, zip, zip. Ich nehme mit die Gläser, kling, klong. Ich nehme mit den Schlüppi, schlupp. Ich nehme mit den Kondomaborten, ritt, sting. Ich nehme mit die Pfeile, fip, fip, fip. Ich nehme mit die den Schminkpinsel, der keine Geräusche macht.
Schwingen wir mal.
Und dann nehme ich noch mit die Zahnseide. Das wird
eine lange Runde.
Das endet nie, wenn das Blut. Ja. Und dann nehme ich mit meine CD von Roy Black. Ganz in Weiß.
So, und jetzt mache ich es mir richtig einfach. Wer aus dem Publikum kann alles nachsagen und kommt jetzt hier auf meinen Platz und spricht ins Mikrofon. Ich bin sonst raus, ich kann das
Ralf,
nicht.
Ralf, komm.
Ich kann das nicht.
Ich packe meinen Koffer und ich nehme mit das Messer nicht aus der Spülmaschine. Dann nehme ich doch das Sägemesser mit. Dann nehme ich, das war meins,
ja.
Den Sprachspieler. Danach nehme ich noch mein Schlüpfer. Nee, danach war erst meine Weingläser, danach kam der Schlüpfer. Danach kam der Kondomautomat. Danach kam die Nagelfeile. Danach. Schlüppi war schon. Danach kam die Zahnseide. Nee, danach kam der Pinsel. Danach kam die Zahnseide.
Du hast welche dabei?
Klar,
oh, mega.
Nach der Zahnseide kam der. Nee, Schminkpinsel haben wir durch. Nee, es kam eins noch vor Roy Black.
Nee.
Waren wir schon bei Roy Black? Ja, geil. Dann nehme ich noch meine CD vom Roy Black mit. Wenn die Weißen
ganz in Weiß.
Ja, ganz in Weiß. Ja, Entschuldigung. Roy Black ist nicht mein Ding. Meine Kernkompetenz.
Hallo, sein also Lied war Beethoven, bin ich die 9. Ja, das wollen wir festhalten.
Ich mach mal was für die. Ich muss aufheben. Wenn hier keiner aus dem Publikum hilft, muss ich aufgeben.
Wunderbar, wir haben es geschafft.
Ach so, was Neues noch, ja.
Aber was Neues, aber das hat...
Sebastian gibt auf. Die Prinzessin gibt auf.
Ich kann das nicht. Ich kann das nicht.
Ich bin froh, dass ich es überstanden habe.
Mach noch was Neues.
Ich nehme auf jeden Fall...
Der Podcast eskaliert gerade.
Nee, ich glaube, es ist gut. Bis
dahin. Prinzessin wollte eh aufgeben.
Ich nehme natürlich einer meiner Kater mit, nämlich Bollinger.
Miau.
Ich glaube, wir haben es bis dahin geschafft. Es ist wunderbar.
Ralf hat gewonnen. Yay!
Wie heißt denn deine Karte eigentlich?
Mittlerweile habe ich nur noch einen Kater, weil der eine Kater, der wollte unbedingt ins Berliner Speckland ziehen. Also ich habe nur noch Bollinger.
Bollinger?
Riesling ist jetzt im Berliner Umland.
Oh, ich verstehe. Ich verstehe. Oh Mensch.
Stimmt, das war eine Fenta. Wir sind die Einzigen, die zugehört haben.
Nein, wir hatten zwei Kater, zwei Brüder. Bollinger und Riesling. Und leider hat sich aber dann herauskristallisiert, dass Riesling und Bollinger, die wollten nicht zusammen wohnen. Und deswegen haben wir uns dann Riesling ist dann einfach in den Berliner Speckgürtel gezogen. Er liebt sein Leben mittlerweile, also dem geht's da total gut. Der hat die haben den extra noch einen Zugang zum Hühnerstall geschaffen, weil er liebt Hühner. Und Bollinger ist halt nach wie vor jetzt immer noch unser Hauptkater. Und der
so kurz, weißt du, kurz. Kurz vor Schluss dieses Podcasts gibt es eine ganz schlimme Tradition.
Hey, scheiße.
Ja, der vierte
war schon selber. Ich habe mir zu Ende angehört. Das ist ja wohl fair.
Genau. Die Tradition ist...
Ja, ich habe mitgebracht. Nein, Spaß.
Die Tradition ist der Zungenbrecher.
Genau, nach drei Weinen ist das immer die absolute...
Das habe ich früher schon immer gehasst.
Keine Sorge.
Das ist ein ganz kurzer bei dir, Ralf.
Fränkische Frankenweinfreunde fordern frische, fruchtige Silvaner-Spezialitäten, während würzige Würzburger Winzer wunderbare Weißweine aus windigen Weinbergen wachsen lassen. Steile Steillagen, Sommeliers schlürfen selig süffige Säfte aus sonnigen Südhängen mit Muschelkalk, mineralischen Mainmeister machen meisterhafte Moste aus majestätischen Trauben. Boxbeutelbrenner bereiten behutsam beste Brände, während geschmackvolle Gastronomen genüsslich goldgelbe Getränke aus großartigen Gewächsen verkosten.
Applaus für Ralf! Applaus für Ralf!
Nicht schlecht, der Speck. Holla die Waldfee. Ja? So, dann kommen wir zu Thomas seinem.
Ja. Beim Bäcker Bechtle in Biberach backt Brigitte blitzschnell Brezler. Babbige, braun gebackene Brezler. Bis der Brezelbub blöd glotzt und der Bregel-Bruno brudelt. Brigitte, bloß mit Butter bist du beim Brezelbacker besser. Doch Brigitte blickt bloß, was ist das für eine Sprache? Bricht eine Brezel.
Fränkisch?
Ich kann kein, ach so, das ist Fränkisch. Ah, soll ich mal von vorne anfangen?
Ja, bitte.
Ei. Beim Bäcker Bechtle in Biberach backt Brigitte blitzschnell Brezler. Babbige, braun gebackene Brezler. Bis der Brezelbub blöd glotzt und der Bregel-Bruno brudelt. Brigitte, bloß mit Butter bist du beim Brezelbagger besser. Doch Brigitte bleck bloß, bricht ne Brezel. Bröselbiesle brummt am breit Schwäbisch. Jetzt kommt Schwäbisch? Boah, fuck, ey. Bregel, Bruno, ich kann kein Schwäbisch. Bregel, Bruno, bring brav Butter, bevor blöds Bläsle Brissre bricht. Also verdammt nochmal.
So, sehr schön.
Ja, dann mach dir mal die kurze 2.
Ach, die kurze 2, okay, gut. Ja, natürlich, das brauche ich auch.
Er hat so eine Brille.
Eschandorfer, erste Lage, Experten ernten emsig edle Exemplare aus extremen Steilhängen, während Rander, Sackerer, Rebenzüchter resolut rare Riesling-Raritäten reifen lassen. Ipphöfer, Einzellagen, Enthusiasten erzeugen exzellente erdige Elixiere und Würzburger Steinspezialisten schaffen schönste, schwerste Silvaner-Shoppen. Kitzinger, Kellermeister kreieren kraftvolle, komplexe Kompositionen, während Volkacher, Vintage-Verkoster vorsichtige verschiedene Varianten vergleichen und bewerten.
Wetter. Also ich muss wirklich sagen, das war wirklich mal ein Burner. Andere Seite, okay. 7 schwedische Radfahrtouristen schwenken schwitzend ihre schweren Sättel, während der 6. schwedische Radfahrtourist mit sichtlichem Bauchfett 7 bauchige Boxbeutel balancierte beim Boxbeutelberget bäumte sich der beliebte Bauchfettbiker beinahe bäuchlings bergab, bis der 7. schwedische Sattelsachverständigte sagte, Bauchfett bremst bei Boxbeutel bedingten Bergabbelastungsbruch besonders brutal, worauf der Boxbeutelbiker bis sich blubberte, besser Boxbeutel und Bauchfett als Barfußbergauf beim Bratwurstverzicht.
Ich teste, das ist sehr gut gemacht.
Dankeschön.
Ralf, wir fliegen so langsam ins Ende hinein, wenn du dir alle 3 Weine von heute Abend anschaust. Ja. Silvaner aus Franken, der erste von Dietmar, den du kritisch begleitet hast. Deinen eigenen, den du positiv begleitet hast, meinen, zu dem du sehr lange nachgedacht hast, der aber auch sehr positiv war. Welchen dieser Weine... Also,
sie ist ein bisschen auch wie Witwe Bolt.
Was ich sagen wollte.
Ja. Das Schlimme ist, er kann es tragen. Ne?
Ja, endlich hat er mal was auf dem Kopf.
Wie haben sie dir gefallen? Warte mal, ich muss noch ein Selfie machen.
So ein richtig holländisches Mädel siehst du aus.
So. Werden wir wieder ernst? Wie haben sie dir gefallen?
Waren alle 3 toll.
Hast du eine Reihenfolge?
Hier. Mach mal hier so eine.
Mehr habe ich nicht.
Achso, doch, hier. Entschuldigung.
Ralf, denk nach.
Ohne Schmarrn, ich habe heute Mittag habe ich mir noch echt überlegt, ob ich selber noch eine Flasche mitbringen soll aus meinem Keller. Und wir hatten jetzt 3 wunderschöne Rieslinge. Ja, Reihenfolge ist eigentlich Silvaner. Falscher Podcast. Nein, Entschuldigung. wir haben 3 wunderschöne Silvaner, gell? Ich hätte mir noch so ein richtiges Moped gewünscht.
Moped.
Naja, so was wunderschön. Also Reihenfolge ist Stahl, Wirsching, Sauer.
Auch von dem, wie du sie fandst.
So fand ich sie.
Ja. Okay.
Aber die waren halt jetzt alle drei halt echt jung. Ja, und ich finde halt gerade Silvana, wenn je nachdem, wo es gewachsen ist, ja, gerade Eschendorfer Lump oder auch, wie hieß der? Na, ja, nee, aber diese
Iphausen hier.
Die Lage. Ja. Nicht Eschendorfer Lump, sondern das andere, was ich davor erzählt habe.
Oh Gott, das ist auch ein Flyer, der ist nicht so einfach.
Ist ja wurscht.
Ist egal.
Die sind auf jeden Fall sehr lagerfähig, ja. Und ich finde halt, wenn du gerade einen Silvaner, wenn du den einfach mal 50 Jahre liegen lässt, dann wird der halt noch schöner.
Aber was lernen wir daraus? Wir treffen uns in 3 Jahren wieder.
Aber dann müsst ihr aber jetzt schon die Weine hinlegen.
Richtig, ganz genau. Sicher,
das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin.
Wir können uns schon früher treffen, wenn ihr wollt.
Also sehr gerne.
Auch wenn du das anbietest.
2.
Du kannst auch gerne alle halbe Jahr wiederkommen. Kein Problem, Ralf.
Nee, das möchte ich nicht.
Oh.
Nee, er hat uns gerade zu sich eingeladen.
Nein, aber tatsächlich.
Nein, wir haben gesagt, in zwei Jahren ist total schön, weil dann habe ich auch wieder was zu erzählen.
Ja. Dann sind wir auch so bei der 110. Folge in etwa.
Ja.
Das kriegen wir hin. Gut. Prima. Dann kommen wir zum Schluss.
Ganz genau.
Prinzessin, danke. Alex, danke.
Ey, danke, dass wir dabei sein durften und hat Spaß gemacht.
Ich mal irgendwie danke auch an dich.
Ach, irgendwie auch immer das Danke zurück. Es ist ja immer wieder schön zu sehen, dass auch irgendein etwas schwerer Mensch neben mir mit dabei ist. Ich sage nur Mostgewicht. Und Rebenlutscher. Ich finde Rebenlutscher, das ist wirklich...
Rebenlutscher war schön, oder? Ein
tolles Danke ans beste Publikum des Tages.
Ja, Mann.
Und das letzte Wort hat wie immer bei uns
unser Gast.
Danke, Ralf.
Mein liebes Publikum, meine lieben Moderatoren, mein Feenfotografen, Techniker. Es war mir ein inneres Blumenpflücken, heute bei euch sein zu dürfen. Und ich würde mich gern wieder aufs nächste Pflücken freuen.
Dieser Podcast wird produziert von ASK, der Kommunikationsagentur in Berlin.